Und da sind wir schon wieder. Hier ist die Eishockey-Show powered by Magenta Sport. Servus Eishockey-Fans, schön, dass ihr dabei seid. Und vorneweg mal eins. Laschet oder Söder? Die Frage stelle ich mal. Keiner von beiden, sage ich. Ganz einfach deshalb, weil das ja klar ist. Es sind beides renommierte Politiker. Ich werde gerade komisch angeguckt. Ich mache aber trotzdem weiter. Lass mich nicht irritieren. Denn wer nicht aus NRW kommt, kapiert den Typen Laschet nicht. Wer nicht aus Bayern kommt, kapiert natürlich den Typen Söder nicht. Ergo, mit keinem gewinnt man die Wahl. Es kann also nur Rick Goldmann machen. Goldi, grüß dich.
Was ist denn das für eine Einleitung?
Das kann ich dir erklären.
Du hast eine ganze Woche Zeit gehabt, da wird dir nichts blöder sein.
Genau, deshalb ja, weil es so blöd ist, dass es schon wieder gut ist. Ist auch ganz einfach.
Wer sagt sowas?
Ich erkläre es dir kurz. Bayerischer Bub mit sportlicher NRW-Vergangenheit, das bist du. Du verbindest also quasi beide Welten und bist auch der Klebstoff für diesen Podcast und auch heute Vodcast. Also du bist auch zu sehen. Leider.
Tatsächlich. Also Man muss dazu sagen, alle, die uns jetzt hören, die werden es natürlich nicht mitkriegen. Aber wir werden nebenbei gefilmt und das Ganze wird auch noch als Podcast zum Sehen sein. Das nennt man dann Vodcast. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte mir, Vodcast hat was mit Trinken zu tun. Ich habe die Gläser hingestellt, aber es ist nur Wasser eingeschüttet worden.
Aber wer das sehen kann, die Form der Gläser könnte durchaus stimmen, wenn ich mich an die WM von uns gemeinsam auch mit Basti in Russland erinnere. Da waren die Gläser ungefähr so.
St. Petersburg.
Ja, genau.
Wir waren einmal, das kann man kurz erzählen, wir waren einmal im Wodka-Museum.
Ja.
Da war übrigens.
Ich glaube, die hast du noch nie erzählt, die Geschichte.
Da war übrigens lustigerweise, habe ich tatsächlich nie erzählt, da war lustigerweise auch Team USA an diesem Tag, falls du dich erinnern kannst.
Das stimmt.
Und die haben aber im Gegensatz zu uns am nächsten Tag gespielt. Und ich weiß noch, wie dieses Spiel ausgeschaut hat und wie das ausgegangen ist. Das war echt.
Ja, im Gegensatz zu uns mussten die aber am nächsten Tag nicht senden.
Ja, das ist richtig.
Keine Berichterstattung machen und kommentieren oder moderieren.
Wir haben aber hauptsächlich gegessen da drin.
Das ist richtig.
Und ich wollte eine Bloody Mary und dann haben wir aus dem Saucier die Tomatensauce mit Wodka gemischt.
Ja.
Da haben sie ein bisschen komisch geschaut in dem Laden.
Es war komplette Ekstase, keine positive.
Ja.
Wir müssen natürlich kurz erwähnen, dass wir heute nur zu zweit sind.
Ja.
Ja. Denn der gute Basti Schwele ist nicht dabei.
Richtig. Der
ist, wir vermissen ihn jetzt schon.
Beruflich unterwegs beim Ornithologenkongress. Aber nächste Woche ist er wieder dabei.
So sieht's aus. Und dann starten wir durch. Was haben wir vor?
Vielleicht hat es auch, jetzt wo ich so nachdenke, vielleicht hat es was mit Podcast zu tun, weil er zu sehen ist. Und zwei so große Schädel kommen gar nicht ins Bild rein. Da musst du Auswahl treffen. Ja, da rede ich jetzt nicht von dir.
Ja, ich weiß, denn Rick nennt mich immer ganz zärtlich. Ja. Erdnusskopf. Wenn ihr es genau wissen wollt. Aber das ist nur ein kleines Interner. Was haben wir vor in dieser Folge? Wir reden natürlich über die Penny DL und die spannenden Minuten, muss man ja fast sagen, Richtung Playoffs. Wer macht das Rennen noch? Wir werden exklusiv sprechen mit dem Bundestrainer Toni Söderholm. Dann haben wir einen Gast vom Rhein dabei, Colin Ukbekele von den Haien. Und ein Gast aus der NHL, 19 Jahre, trägt die Nummer 18, Tim Stützle, exklusiv im Gespräch mit uns hier, die Eishockey-Show, powered by Magenta Sport.
Wir freuen uns. Geiles Line-Up, muss man ganz ehrlich sagen.
Also, fettes Programm, liebe Leute.
Freuen wir uns wirklich. Und eigentlich das geilste Programm, muss man schon sagen, macht momentan Eishockey selbst. Also wir haben ja immer ein bisschen drauf gehofft, dass die Endphase richtig, richtig spannend wird. Aber jetzt ist es eigentlich noch spannender, als ich mir vorgestellt habe. Also es gibt wirklich einige Mannschaften, wenn man mal die Nordgruppe anschaut, von Wolfsburg runter bis Köln, die noch Chancen haben, wirklich oder kämpfen, um diesen vierten Platz ihn entweder zu behalten oder mit guten Möglichkeiten noch reinzukommen. Und das Gleiche ist in der Gruppe Süd. Da ist es so, dass Schwenningen, Straubing, Augsburg auch noch Chancen hat. Ich finde, muss ich ganz ehrlich sagen, das richtig spannend. Und wenn man sich mal die Spiele anschaut, die diese Teams noch haben, wir haben die alle mal rausgearbeitet, dann kann durchaus sein. Und ich gehe fest davon aus, dass das bis zum letzten Spieltag, der 18. April, wirklich man nicht weiß, wer wird in die Playoffs drin sein und wer wird es vielleicht gerade nicht schaffen. Hat auch vielleicht dann am Ende auch damit zu tun, wird Iserlohn das eine Spiel noch machen, gibt es da ein Spiel und so weiter. Also das wird nochmal richtig spannend. Da kann man gleich schon sagen, auf Magenta Sport gibt es da am vorletzten Spieltag und am letzten Spieltag auch die Konferenz nochmal.
7 volle Spiele jeweils.
Richtig.
Also unbedingt reinschauen. Also es wird nochmal richtig spannend. Letzter Spieltag und der vorletzte 100 Pro in der Verzahnungsrunde. Und dann wird vermutlich auch, und das ist ja das Spannende in dieser Saison, in dieser sehr speziellen Saison, der Punktequotient doch nochmal eine Rolle spielen und eine besondere Aufmerksamkeit bekommen. Kann ich mir vorstellen. Wir müssen natürlich einwerfen, Rick, dass wir heute Stichtag, Aufnahmetag, Dienstag haben. Also Bis dahin ist natürlich auch wieder ein bisschen was gespielt, aber...
Man muss es auch kurz erklären vielleicht. Wir wollten unbedingt Team Stützle mit dabei haben, ja. Und durch die Spiele drüben und durch die Zeitverschiebung ist es so gewesen, dass der Tag am besten passt und deswegen sind wir jetzt ein bisschen früher dann wie sonst. Deswegen können wir es noch nicht genau sagen. Stand jetzt ist es aber wirklich so vom Quotienten, wenn ich jetzt drauf schaue und jetzt spielt gerade Düsseldorf gegen Augsburg live, Düsseldorf führt aktuell, ist der Quotient so minimal momentan, dass das echt ein Herzschlagfinale wird. Düsseldorf momentan auf dem 5. Platz mit 1,44 Punkte. Drüber Iserlohn mit 1,455 und drüber Wolfsburg mit 1,486. Also das wird...
Wir reden auch gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber, aber das könnte schon krass werden, wenn es wirklich nachher vielleicht auf ein Tor oder so ankommt. Wird mega.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich voll auf die Konferenz auch am letzten Spieltag, weil wie gesagt, ich gehe fest davon aus, dass da noch scheppern kann in die eine oder andere Richtung.
So schaut's aus. Eine Geschichte würde ich, bevor wir dann mit dem Bundestrainer sprechen, doch nochmal ganz kurz einwerfen wollen. Habe ich in der Eishockey-News gelesen, ja, ganz fleißig heute natürlich mir das Ding direkt digital geschnappt und hatte das gar nicht mitbekommen. Clark Donatelli, der Coach der Krefeld-Pinguine, hat einen ganz coolen Satz gesagt. Und zwar angesprochen natürlich auf die mögliche Abstiegsgefahr schon in der kommenden Saison, wo das ja dann wieder möglich sein wird, sein soll. Ja, wir kennen das System. Es tangiert uns aber nicht, weil wir nicht nur in die Playoffs sondern auch um die Meisterschaft spielen werden. Bam! So, think big, denkt sich der Nordamerikaner oder was. Das ist immer ein stolzer Satz, finde ich, wenn du da gerade als KIV ziemlich abgestunken hast,
ja,
und komplett im Rebuild bist. Ich verstehe auch, was er meinte. Man muss das eingrenzen, glaube ich.
Du verstehst, was er... Deshalb bin ich gespannt, weil ich verstehe es nicht. Erklär mal.
Naja, zumindest hat das Krefeld nochmal gerade rückt, insofern, als dass sie meinten, er hätte es wohl so gemeint, als dass er sagen wollte, na klar, willst du, wenn du mitspielst, in die Playoffs kommen? Das kann man, glaube ich, von allen 14 Teams behaupten, dass die das grundsätzlich ganz gerne wollen. Und wenn du in den Playoffs bist... dass du dann natürlich auch denkst, okay, jetzt spiele ich ja um die Meisterschaft mit, weil ich bin ja unter den Besten schon mal und warum soll ich nicht dann vielleicht auch den ganzen Weg gehen? Von der grundsätzlichen Denke gar nicht so blöd. Ja. Es klingt natürlich in der aktuellen Situation etwas strange und kommt vielleicht bei dem einen oder anderen etwas seltsam an, wenn du denkst, what?
Ich glaube einfach, dass es vielleicht ein Jahr zu früh ist, diese Denke. Also grundsätzlich sprichst du jetzt über was, das wo wir sind im April 2021.
Ja?
Ich glaube einfach, dass die Frage ihm vielleicht auf den Senkel gegangen ist und er einfach gesagt hat, zeige ich mal ganz was anderes. Also so würde ich arbeiten.
Hey, listen up, boys. We're gonna win the championship next year, I tell ya.
Ja, du weißt ja auch nicht, vielleicht haben sie dieses Jahr bewusst auch viel Geld gespart.
Ja. Ja, vielleicht gehen die ja all in, keiner weiß es. Vielleicht kommt
vielleicht ist er nächstes Jahr gar nicht mehr
Geldkoffer.
Vielleicht ist er nächstes Jahr gar nicht mehr Trainer.
Du.
Weil da kannst du nichts sagen.
Vielleicht gibt es diesen Podcast nächstes Jahr gar nicht mehr, man weiß es nicht.
Wenn du so weitermachst, dann nimmer.
Das nur nebenbei, fand ich einen lustigen Satz. Ich habe auf jeden Fall geschmunzelt.
Ist doch schön.
Ja. So. Erster Gesprächspartner. Ich habe den Auftrag, wie immer hier die Telefontasten zu drücken und zu hacken und den Bundestrainer anzurufen.
Und da fällt mir natürlich auch was ein.
Ja.
Bundestrainer.
Normal hätten wir ihn jetzt in der finnischen Sauna getroffen, natürlich.
Nee.
Für das Interview oder was?
Egal wie finnisch du bist, ein Marathonläufer ist finnischer.
Oh Mann.
Verstehst du denn?
Ja.
Da kannst du nicht schmunzeln, aber über einen Clark Donatelli kannst du schmunzeln, der irgendwas erzählt, was nächstes Jahr sein könnte, wenn es nicht so ist, was dann doch so ist, weil gar keiner weiß, was los ist.
Nee, das muss ich gerade rücken, weil ich natürlich einfach dann, das muss ich sagen, so viel Props muss ich mir selber jetzt leider schon geben in diesem Podcast, weil sonst tut's ja Kassau. Weil ich natürlich sofort gedacht habe, etwas sportlich breiter aufgestellt als du. Finnisch, Läufer, war ich sofort bei Paavo Nurmi. Ein ganz großer finnischer Läufer, ich glaube 9 Goldmedaillen, einer der größten ever bei Olympischen Spielen. Das war sofort mein Gedanke. Deshalb habe ich für deinen Witz überhaupt keine Sekunde drüber nachgedacht. Das war's. Ich habe sofort Transferdenken. Ja. Weg da jetzt. Ich rufe einen Toni an. Hoffentlich hast du nicht noch so einen schlechten Witz.
Toni hat den gut gefunden.
Herr Bundestrainer, hier ist die Eishockey-Show mit Rick und Sascha. Grüß dich.
Grüß dich.
Ja, super, dass wir Zeit haben. Und ein bisschen mit dir quatschen können.
Ja, gerne.
Toni.
Jo, ich höre euch.
Kennst du den Spruch, egal wie finnisch du bist, ein Marathonläufer ist finnischer?
Nein, hör auf jetzt. Jetzt aber, wieder los mit euren Jokes.
Aber also. Du verstehst ihn, der Sascha hat ihn gar nicht verstanden, den Spruch.
Ja, ich verstehe den schon.
Ja. Ja, das sind so diese ganz schlechten Witze von Rick Goldmann. Niveau würde ich sagen, so unter Null.
Okay.
Das ist so früher, weißt du, ich war ja früher Tennisspieler, Toni, und da hat man immer, wenn man auf den Trainingsplatz gekommen ist, hat man immer gefragt, are you finished? Und da hat man natürlich immer sofort geantwortet, no, Swedish. Weißt du, so dieser, ja.
Einzelsportler, ja. Merkst du, der lacht auch alleine.
Ja, genau.
Im Keller. Ja, Toni, super, lass uns ein bisschen über Sport reden und nicht nur über schlechte Witze. Ja. Erstmal grundsätzlich, wie geht's dir in der aktuellen Phase mit Planung? Wie busy bist du? Wie viel hast du zu tun? Die WM ist noch weit weg, aber dann doch nicht mehr so weit weg.
Na gut, danke. Mir geht's gut. Es gibt sehr viel zu tun. Sehr viele so taktische Videos zu vorbereiten. Versucht man auch ein bisschen in Richtung WM jetzt Präsentationen zu vorbereiten, vielleicht auch irgendwelche Themen, die auskommen könnte. Natürlich jeden Abend schaut man dann die Spiele an und formt so den Kader langsam auch für Phase 1 jetzt. Und Phase 2 dann vielleicht, wie das ausschauen könnte. Man bildet sich schon mehrere Szenarien jetzt aus. Und dann übers Wochenende wird dann die Trainingseinheiten dann geplant und dann sind wir hoffentlich am Mittwoch ready to go. Aber ich gehe davon aus, dass wir auch bereit sind für alles, was kommt.
Toni, hol uns mal vielleicht gemeinsam mit für die Zuhörer auch ganz vorne ab. Was ist denn dein Stand der Dinge aktuell? Also wie gehst du davon aus, dass die WM stattfindet vor Ort? Was wisst ihr momentan?
Die Infos, die ich habe, Stand heute, ist, dass die WM wird in einer Bubble gespielt. Vom Zuschaueranzahl oder irgend sowas, da weiß ich gar nichts. Ich weiß nur, dass wir in einem Hotel gebucht sind und wir werden dort wahrscheinlich die meiste Zeit verbringen. Die Quarantäne Maßnahmen oder wie man die nennen will, sind so, dass wenn wir jetzt ist es geplant, dass wir am 15. nach Riga fliegen und dann sind wir 2 Tage isoliert und dann können wir trainieren und dann sozusagen am Tag 5 oder 6 dürfen wir dann raus und gegen andere Mannschaften auch spielen. In diese Quarantänezeit wird auch die letzte Phase eingerechnet, das heißt die letzte Trainingsphase, was wir in Nürnberg absolvieren, das zählt auch zu dieser Bubble-Umstände. Und da ist die IHF jetzt knallhart mit allen Regeln. Und wir müssen sogar sagen, wie viele andere Gäste im Hotel sind in Nürnberg, wenn wir da sind.
Ich muss da gleich mal nachfragen, weil ich ja früher auch Spieler war und die Situation ist ja momentan schon so, dass es auch für die Spieler, sage ich mal, belastend ist, zum Teil für die Familien auch. Mal direkte Frage, rechnest du damit, dass diese Bubble und diese Quarantäne und möglicherweise auch Quarantäne dann beim Zurückreisen wirklich alle Spieler, alle Nationalspieler, die du gern hättest, auf sich nehmen? Oder glaubst du, dass der ein oder andere sagst, du ganz ehrlich, ich kann nicht mitkommen wegen Familie oder sonst irgendwas?
Wenn es so wäre, habe ich volles Verständnis dafür. Ich will absolut, dass wir die bestmögliche Kader auf die Beine stellen. Ich habe die Spielern ganz offen das schon gesagt, dass wir müssen davon ausgehen, jeder Spieler muss davon ausgehen, dass wir sind in einer Bubble, das wird keine normale WM-Turnier. Und das ist auch klar für einen Spieler ist ein WM-Turnier immer etwas Besonderes, nicht nur von das, was in der Mannschaft passiert oder in die Spiele passiert, sondern auch diese Zeit zwischen die Spiele, wo du raus in eine neue Stadt kannst, du gehst gemeinsam essen mit Jungs, die du vielleicht nicht so oft triffst, während der normalen Saison. Also das wird schon anders sein. Und wir haben versucht, die Spieler das auch so zu kommunizieren. Wir versuchen alles so zu planen, dass wir auch Aktivitäten für die Spieler im Hotel haben. Und dementsprechend auch, dass die Spieler einfach frisch bleiben im Kopf. Und von den Gesprächen, was ich mit den Spielern geführt habe, habe ich immer noch das Gefühl, dass diese Situation sogar für uns eine Stärke wird.
Weil?
Ja, weil die Spieler wissen, um was es geht. Und ich glaube, dass unsere Spieler, die sind jetzt gewöhnt mit den Regeln, wie die sind. Die haben schon fast in einer Bubble gelebt, die ganze Jahr, in die Vereine. Und in anderen Nationen war das Vorgehen in Schweden zum Beispiel ein bisschen anders. In Russland hast du mit Fans jetzt schon gespielt. Da war einfach gesellschaftlich ein anderes, Corona war ein anderes Thema. Und unsere Jungs sind mittlerweile mit das gewöhnt. Und jetzt geht es um Erfolg bei einem WM-Turnier. Und da glaube ich, dass die Spieler zu 100% bereit sind, sich dann wirklich zu opfern, auch in Bubble-Umständen.
Das heißt, es gibt ja zwei Besonderheiten, muss man sagen, bei dieser Weltmeisterschaft. Die Bubble, das hast du angesprochen, das ist eine spezielle Situation. Dann gibt es keinen Abstieg. Du würdest vielleicht dann damit auch sagen, dass es für kleine Nationen, für Außenseiter bei dieser WM dadurch vielleicht einen Vorteil geben könnte.
Ja, zum Ersten mag ich überhaupt nicht, dass man über kleine Nationen redet. Und ich mag auch nicht, dass man über große Nationen redet. Man redet über Gegner. Und ich glaube schon, dass die Überraschungsmöglichkeiten da sind. Man sieht, jedes Jahr ist da fast eine Überraschungsnation dabei oder zwei. Oder eine startet sehr stark in das Turnier. Was für die Letten zum Beispiel jetzt, die haben ja unglaubliche Fans, auch die Letten. Und die hatten ja eine Wahnsinnsrückendeckung von ihren eigenen Fans. Und jetzt, wenn die ein Heim-WM ohne Fans spielen, kann es für die Letten auch eine besondere Situation sein. Was irgendwo auch, muss man auch ganz klar sagen, die Olympia steht auch nicht weit weg und es spielt auch eine Rolle, wie die Spieler sich jetzt zur Verfügung stehen, glaube ich. Alle wollen sich für die Olympia auch präsentieren. Das spielt, glaube ich, bei allen Nationen eine sehr große Rolle.
Toni, kannst du uns schon mal mitnehmen, wann kommt denn bei euch der erste Kader so raus? Gibt es da schon ein Datum?
Für die erste Phase müssen wir jetzt warten, weil wir wissen ja wahrscheinlich erst am Sonntag, wie welche Mannschaften jetzt in die Playoffs stehen, welche nicht. Also Sonntag, ich weiß ganz genau, was ich am Sonntag um 17 Uhr mache. Und da weiß ich hoffentlich dann mehr. Und dann versuchen wir dann dementsprechend, wenn wir alles fixen, klar haben, dass wir schicken die Jungs dann oder die Vereine die letzte Einladungen dann am Montag raus und der Kader kommt am Dienstag raus. So wie wir jetzt Schlag auf Schlag mit die DL gehen, mit die DL Playoffs jetzt gehen, wird alles ziemlich kurzfristig die Kader präsentiert vor jeder Phase jetzt.
Das kann aber sein, auch durch die Playoffs, dass du einen Kader hast dann bei der WM, der so noch nie vorher zusammengespielt hat. Sehe ich das richtig?
Die Möglichkeit besteht. Und wir haben ja uns entschieden, dass wir diese letzte Trainingsphase in Deutschland bleiben, weil ich das für sinnvoller, oder wir halten das für sinnvoller, dass wir in deutsches Luft sozusagen bleiben, in einer deutschen Küche. Wir kriegen genug von der lettischen Küche auch, glaube ich, in die drei Wochen. Dadurch verlieren wir das letzte Testspiel. Aber wir sind fest überzeugt davon, dass wir kriegen alles hin in die Spiele, was wir bei der WM haben, so dass wir auch gut spielen können. Ich glaube im Endeffekt, dass diese mentale Energie dann für uns ein positiver Faktor ist am Ende. Aber wie du richtig gesagt hast, es ist voll möglich, dass ein Teil von der Mannschaft komplett neu ist.
Und weil das, Rick, ja auch in diesem Jahr dann für den Bundestrainer ganz anders sein wird, er hat es ja gerade schon gesagt, komplett neue Vorbereitung, ganz wenig und du weißt auch sehr wenig, wie es dann vielleicht spielerisch aussehen könnte, ist wahrscheinlich auch eine Frage, wie er das spielerisch löst, ne? Wie meinst du?
Ja, das wäre auch tatsächlich die Frage, ob du aufgrund dessen irgendwas vom System umstellst. Oder wir haben ja auch bei der letzten WM, die stattgefunden hat, eine finnische Mannschaft gesehen, die sehr lange zusammentrainiert hat.
Ja.
Ja, da waren vielleicht nicht die ganz großen Namen dabei, die damals zur Verfügung gestanden sind. Da war vielleicht der große Vorteil von dieser Mannschaft, die dann auch Weltmeister worden ist, dass sie sehr lang zusammentrainiert haben. Ist das ein Gedankenspiel oder sagst du, nee, Moment mal, Nordamerika halte ich mir offen, NHL-Spieler, wenn die zukommen, sehr spät, die möchte ich im Kader haben?
Ja, ich glaube, also die NHL-Spieler müssen durch dieselbe Quarantäneregeln auch. Also wenn die, sollte ein Spieler von Nordamerika kommen, dann von der Tag, wenn er landet, steht er uns eigentlich erst am Tag 6 zur Verfügung. Also da braucht eigentlich nicht viel jetzt falsch laufen in der Spielplan von der NHL und dann wird es eng für die Jungs da. Aber wir sind an alle Spielern dran, die alle Spielern wissen, dass wir Interesse haben. Und wir haben auch die letzte Pläne, was so nehmen wir Spieler aus der NHL oder nicht, die haben wir noch nicht. Wir haben Ideen, was wir da machen, aber wir haben das noch nicht festgelegt, mit welchen, ob es nur ein reines europäischer Kader ist. Der Vorteil hat man zum Beispiel 19 bei Finnland gesehen, dass von der Viertelfinale bis zum Ende die Tore, was die schießen, die sind strukturierte Tore aus strukturierten Situationen im Spiel. Und es ist einfach so, dass da ist schon ein Vorteil, wenn du eine längere Zeit zusammen trainiert hast. Vor allem, wenn die Spiele dann am Ende eng sind.
Ja, und die hatten natürlich dann auch diesen unglaublichen Team-Spirit, muss man sagen. Das war schon ein sehr besonderes Turnier für
dich. Das wächst ja auch zum Teil, wenn du so lange zusammen bist. Das ist natürlich auch ein bisschen unterschiedlich, als wenn du zusammengewühlt bist. Absolut. Trotzdem, ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen, was mich wirklich interessiert. Am 12. Mai wäre eigentlich die NHL-Saison aus. Das wäre eigentlich genügend Zeit, zum Beispiel für Tim Stützle, der momentan mit Ottawa ziemlich weit hinten steht, dass er rüberkommt und dazukommt. Genauso Mo Seider. Du kennst ihn gut, hat auch schon WM für dich gespielt. Der ist in Schweden, der würde eigentlich zur Verfügung stehen. Sind es zwei Namen, wo du sagst, Stand heute gehe ich davon aus, die werden im WM-Kader sein, wenn alles passt und sie gesund sind?
Ja, also Moritz spielt ja ein sehr, sehr starke Saison in Rögle, muss man sagen. Die haben die Playoffs sehr stark jetzt angefangen. Wir sind auf alle Fälle an Moritz und Tim interessiert. Was jetzt die kanadische Gruppe in der NHL so ein bisschen für uns Stress macht, ist die Lage mit Vancouver. Und Vancouver ist jetzt, der Spielplan ist jetzt komplett neu gemacht. Das heißt, Vancouver spielt erst am 16.05. das letzte Spiel und ich glaube sogar, dass es gegen Ottawa ist. Also die haben, da kann noch vieles passieren. Aber da müssen wir halt warten. Es gibt so viele Gerüchte, wie Vancouver diese Saison zu Ende spielt, von gar nicht mehr spielen bis zum nur gegen Mannschaften, die in der Playoffs spielen oder was auch immer. Also das ist wirklich reine Spekulation und man muss einfach da sich informiert halten und dann die beste Lösung treffen.
Toni, vielleicht noch eins, was mich auch interessiert. Wie ist es denn für dich selbst? Also ich meine, jetzt war ja lange Zeit, wo du quasi nicht mit der Mannschaft hast arbeiten können. Beim Deutschlandcup warst du ja auch nicht dabei.
Quarantäne, erprobt doch.
Ja, wenn man jetzt so sagen würde, du fährst jetzt hoch von 0 auf 100. Ich weiß, du arbeitest sonst auch ein bisschen auf 0, aber jetzt übertrieben, mit der Mannschaft zu arbeiten. Merkst du, dass es ein bisschen kribbelt in dir, dass sich jetzt was verändert, umso näher du da hinkommst mit der Mannschaft?
Ja, doch. Das merke ich schon. Was man einfach, glaube ich, in der Zeit einfach, man muss Vertrauen an das haben, dass ich heute nicht alle richtigen Entscheidungen jetzt in der Hand haben. Man muss einfach den Alltag vor sich haben, man muss die Jungs vor sich haben, man muss das Gespräch und das Gefühl von der Kabine vor sich haben. Man braucht diese Reiz und diese Alltagsstress, was in der verschiedenen Phasen kommt, um dann einfach mehr drinnen zu kommen. Ich glaube, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sagen kann, wenn der Training in einer Stunde losgeht, bin ich voll dabei. Aber da kommen so viele Sachen noch drin, das lohnt sich nicht, jetzt alles zu überlegen, sondern man muss auch irgendwo ein bisschen Raum im Kopf für diese oder Freiheit im Kopf lassen, so dass man nicht zu gespannt ist. Ja, ich weiß, dass es am Ende gut rauskommt und ich weiß, dass wir eine gute Kader zu haben und ich freue mich riesig drauf.
Ja, und ich glaube, du hast es auch schon angesprochen, wichtiger Aspekt wird sicherlich sein, das ist schon angeklungen, dass du eine Mannschaft hast, klar, die A, Bock hat, diese Geschichte mitzutragen in dieser besonderen Situation in der Bubble und dann wieder vielleicht auch noch eine besondere Aufgabe für euch als Coaching-Staff, als Trainerteam mit allen, die damit zu tun haben, dass es den Jungs nicht langweilig wird. Ich glaube, da muss man auch nochmal so ein paar Impulse setzen, auch im Hotel an Ideen, die man, da muss man, glaube ich, kreativ sein, oder?
Ja, also da haben wir schon Erfahrungen von der Deutschland Cup mit Dartscheiben und
sehr gut.
Ja, Rick kennt sich aus im Darts. Ich weiß nicht, Sascha, wie du dich da.
Ja, ja, nee, nee, da ist Rick der Experte, ja. Hast du vollkommen richtig erkannt, ja.
Ja, genau. ja, und verschiedene Gesellschaftsspiele. Ich meine, die Jungs spielen ja auch gerne PlayStation und so. Also Ping-Pong-Tisch werden wir dabei haben und ja. Es kommt vor. In die erste Phase, jetzt ist, glaube ich, die Bubble ein bisschen einfacher, weil da spielt auch DL gleichzeitig. Also am Abend können die Jungs dann die Playoffs anschauen, was für uns dann als Trainern unglaublich wichtig sind, um zu sehen, wie was passiert in die verschiedenen Phasen, welche Spieler da reinkommen. Ja, ich weiß nicht, ob das übertrieben gesagt ist, aber die Phasen jetzt, die Vorbereitung vor der WM ist, dass die Liga noch gleichzeitig spielt, ist fast stressiger, weil da muss man die Spieler auch gleichzeitig beobachten.
Toni, das war schon mal sehr aufschlussreich. Wir sagen fast Danke, aber ich habe natürlich noch zwei Fragen. Ich muss ja immer noch hinten raus noch ein paar Fragen stellen, Toni. Das ist so meine schlechte Angewohnheit, ich weiß. Ja. Und ich stelle natürlich auch freche Fragen, aber ich glaube, du hast den entsprechenden Humor, das auch zu verstehen. Aber erstmal würde ich von dir wissen, weil wir heute Abend aufzeichnen, also es ist abends, Dienstagabend, wie sieht eigentlich ein gutes finnisches Abendessen aus? Was wird es da geben?
Boah. Ja, also ich habe ja schon öffentlich auch meine Variante von finnische Fleischbällchen präsentiert bei einem Sponsor. Das kann ich nur stark empfehlen.
Toni, Frage, sind die noch Sponsoren? Sind sie noch Sponsoren oder nicht?
Ich hoffe. Ich habe also die Rückmeldung ist bis jetzt null, also kann ich nicht sagen.
Nachdem sie eine Woche krank waren, haben sie sich gemeldet und haben gesagt, das war super. Ne?
Genau. Nee, aber also in der Küche bin ich offen. Also ich egal ob das Pasta oder ein Salat mit Lachs ist oder ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich bin offen da.
Okay. Und noch eine freche Frage hinten raus, weil ich ja weiß, dass Finnland das bewaldetste europäische Land ist. Also gibt es den meisten Waldanteil in Europa. Mittlerweile auch in deinem Gesicht. Weiter unten zumindest. Wie kommt das? Bleibt das so oder was ist das für ein Style?
Nein, das wird nicht bleiben. Nein, das ist meine Frühplayoff-Phase jetzt. Und dann vor Tage 1, Phase 1 ist wieder weg.
Okay, sehr gut. Ja. Gut, nicht übel nehmen, das war wie immer der schlechte Humor von Die Eishockey-Show. Okay.
Toni, nee, das ist ein schlechter Humor von dir.
Ja, ist ja gut.
Zieh mich da nicht mit rein.
Ich zieh dich da nicht mit rein. Du stärkst mal wieder nicht den Rücken. Vielen Dank, Goldi. Vielen Dank.
Genau.
Dann sagen wir Danke für das Interview. Beste Grüße und alles Gute in der Vorbereitung, dass das so klappt, wie ihr euch das vorstellt.
Perfekt, machen wir.
Super, Servus. Toni,
vielen
ciao.
Dank, danke,
euch. Ciao.
Danke, ciao.
Ja, Mai. Jetzt habe ich natürlich wieder eine Frage vergessen. Die dummen Fragen habe ich gestellt.
Aber da sind schon ein paar interessante Sachen dabei gewesen, wie ich finde. Also das hört sich dann für mich so an. Mo Seider ist fix dabei, also wenn er gesund bleibt natürlich. Was ich aber auch interessant finde, also wie er das mit dem, wie der finnische Kader zusammengestellt war. Du erinnerst dich, was er da jetzt gerade erzählt hat.
Ich erinnere mich gut an die WM, ja.
Das ist schon was, wo sich so anhört, dass er vielleicht nicht viel spekuliert, dass noch jemand dazukommt. Und wenn man sich den Spielplan anschaut, am 21.05. geht's los, das ist der Freitag, direkt gegen Italien, 16.15 Uhr Spiel. Und am Samstag, direkt den Tag drauf, hast du gegen Norwegen bereits 12.15 Uhr ein Spiel. Und das sind zwei Spiele, die musst du letztendlich gewinnen, fürs Viertelfinale schon. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was er im Hinterkopf hat. Er braucht da zu diesem Zeitpunkt eingespielten Kader, ja, wo er sich hundertprozentig drauf verlassen kann und wo auch eine gewisse Ruhe drin ist, wo nicht noch, da sitzen noch drei in Quarantäne oder da kommt noch einer oder kommt der noch und kommt sonst was dazu. Also ich glaube schon, dass so wie sich das anhört, dass er relativ wenig spekuliert, auf was da passieren könnte noch.
Ja, Fand ich auch, und ich fand das auch interessant. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen, dass natürlich die, die von drüben kommen könnten, auch erstmal in die Quarantäne dann müssten. Und dann ist natürlich die Frage, ob es sich überhaupt noch lohnt, je nach Datum, wann du überhaupt eine Möglichkeit hast, einen Spieler zu bekommen. Ne? So, sonst war das ja immer so, der landete und am übernächsten Tag hat er spätestens gespielt. Ne? War noch ein bisschen jetlagged oder.
Oder am gleichen Tag zum
Beispiel. Ja, kommt immer darauf an, aber es war möglich, ganz entspannt.
Ne? Was da natürlich total interessant ist, wie wird Team Kanada ausschauen? Wie wird Team USA ausschauen? Werden die möglicherweise mit einer ganz anderen Mannschaft hier antreten? Wie werden sie das machen? Also das ist natürlich ein Fragezeichen, dass, wenn das wirklich auch ein bisschen extended ist, das wird spannend sein, insgesamt das bei der WM zu beobachten.
Ja, viel Arbeit, glaube ich, für die IIHF.
Ich glaube eher für die Verbände, also für die Nationen, für die IIHF. Die können es ja wenig beeinflussen. Ja, du musst ja
koordinieren trotzdem.
Das ist richtig.
Du hast ja letztlich den Hut auf. Ja.
Ja.
Ich hätte jetzt gedacht, dass du sagst, aber ja hier auch. Nö. Den Hut auf.
Ich weiß bloß nicht, ob die IHF bei sowas wirklich den Hut auf hat. Das ist halt, die sind Ausrichter des Turniers, Mitausrichter mit den anderen, aber wer winnt letztendlich bei so einer WM, ob die USA da einen kompletten College-Kader hinschicken oder ob die schauen, wer am 12. losfliegen kann, ob die überhaupt rausfliegen können, wie die wieder zurückkommen. Das sind ja lauter Fragen, die können wir ja gar nicht beurteilen.
Nee, wie schnell so ein Test auf einmal doch dann da ist, das kann ja bei einer Nation auf einmal doch ein bisschen schneller gehen. Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht,
das ist richtig. Es wird noch ein bisschen Eishockey gespielt, während wir jetzt hier quatschen. Und nochmal der Hinweis, Freitag und Sonntag zieht euch die Konferenz rein. Da geht's schönste Sache. 2x7 Spiele. Am Sonntag, den 18. April, endet dann die Hauptrunde. Und ich finde das so krass. Ich habe mir das nochmal ganz kurz ins Gedächtnis gerufen, Goldi. Das letzte Playoff-Spiel war ja logischerweise das Finale von der vorherigen Saison.
Richtig.
Das war am 26. April 2019.
Ja.
Das klingt wie 6 Monate zurück. Das ist Wahnsinn. Ich war auch noch da. Ich glaube, wir waren zusammen da. Wahnsinn. Ich kann mich fast gar nicht mehr daran erinnern. Da merkt man, wie lang das jetzt her ist. Ey, umso mehr. Ich glaube, jeder Fan ist ausgetrocknet.
Ja, und jetzt hast du dieses Jahr auch ein ganz anderes Format, das dann wartet drauf, nämlich Best of Three. Also das ist natürlich ganz was anderes.
Was verändert das für dich?
Naja, du musst mal insgesamt auf die Tabelle schauen und die letzten Spieltage anschauen.
Ja.
Und ich glaube, dass man da schon ein bisschen was gesehen hat. Diese Mannschaften, die mehr oder weniger festgefahren sind auf ihrem Platz, früh bei Berlin, dann jetzt vor allem auch bei Mannheim zum Beispiel in den letzten 4 Spielen 2 Niederlagen, dann einmal im Verlängerungsgang, einmal in Shootoutsgang. Ingolstadt, da wechseln sich die Siege, die Niederlagen ein bisschen ab. Also bei den Mannschaften, wo sich momentan in der Tabelle nicht mehr so viel tun kann oder die davon ausgegangen sind, dass sich nicht mehr so viel tut, da fehlt irgendwo auch der Druck momentan, glaube ich. Also die dümpeln so ein bisschen vor sich hin, haben schon im Kopf eigentlich die Playoffs drin, was auch verständlich ist, und es fehlt vielleicht der letzte Push, der dann aber wieder kommen muss, weil genau andersrum ist es zum Beispiel jetzt momentan bei München.
Ich wollte gerade sagen, die dümpeln nicht, das wollte ich gerade sagen.
Ja, aber München hat am Anfang auch durchaus Probleme gehabt. Die haben jetzt 9 Siege in Serie. Da ist die Frage, kommt diese Siegesserie vielleicht einen Ticken zu früh? Weil 9 Siege, die würdest du gar nicht brauchen, da würdest du dieses Jahr Meister werden.
Aber ich finde gerade in der Saison, jetzt haben sie, nachdem sie Probleme hatten oft, haben sie nochmal so richtig Pace aufgenommen.
Ja,
ich dachte genau zur richtigen Zeit. Ist für dich zu früh?
Nee, das ist die Frage. Das ist die Frage. Werden die das jetzt auch in die Playoffs so durchziehen? Haben die jetzt genau zur richtigen Zeit die Fahrt aufgenommen? Ja, das kann eben sein. Durch das, dass die Playoffs so kurz sind, wenn man sich das jetzt mal anschaut, was brauchst du, um eine Serie zu gewinnen, Best of Three? Du brauchst 2 Siege. Eigentlich kann sein,
Mathematiker, 2 Siege.
Eigentlich kann sein, von der Mannschaft her, bei Best of Seven, da musst du irgendwo ausgeglichen sein. Trotzdem lebst du in der Serie oft von Spielern, die heiß laufen. Ja,
okay.
Wir erinnern uns mal zurück, wie München Meister wurde und die formell 4. Formation, damals unter anderem mit Matsumoto, der dann auch bester Spieler, MVP, Playoffs MVP geworden ist, der war eigentlich die 4. Formation. Der ist aber mit seiner Reihe richtig heiß gelaufen und der war mit der Garant, dass sie letztendlich die Meisterschaft gewonnen haben. Mhm. So, früher hat so einer mal ein Spieler eine ganze Serie tragen, dann hatte ich der vom Viertelfinale ins Halbfinale tragen. Ja, das ist ja jetzt schon, diese Siege, diese Spiele, das ist ja jetzt schon, dann bist du ja schon im Finale. Das heißt, was ich damit sagen möchte, du brauchst eigentlich bloß einen oder zwei Stürmer, auch von der Außenseitermannschaft, die brutal im Scoren sind, die wahnsinnig gut drauf sind, oder ein Torhüter, der absolut heiß läuft für, lass es 5, 6 Spiele sein. Mhm. Vielleicht braucht er gar nicht mehr. Und auf einmal stehst du im Finale und es gibt momentan so eine Spiele. Und ich habe mir das extra angeschaut, nur in den letzten 6 oder 5 Spielen, bei München zum Beispiel, Elis, die letzten 6 Spiele, 8 Tore, 8 Assists. lass es den mal oder einen Spieler in den Playoffs machen, der schießt sich fast allein ins Finale. Und es gibt es von fast allen Mannschaften, wenn man sich das anschaut. Palmo, Ingolstadt momentan, letzten 5 Spiele, 5 Tore, 5 Assists. Und als, um mal nicht bei den Top zu bleiben, Nürnberg, Schmölz, die letzten 6 Spiele, 5 Tore, 5 Assists. Wenn du dann so einen Spieler hast, der vielleicht jetzt gar nicht so auf dem Zettel steht oder der nicht so eine gute Saison hatte insgesamt oder der von einem Außenseiter kommt und dann gesellt sich noch ein zweiter Spieler dazu, dann ist der Torhüter geil, ja, dann kann wirklich was passieren. Und das ist das, was dieses Jahr so spannend ist. Das ist ja, weil es unberechenbar ist, weil es wirklich unberechenbar ist und dieses, wenn der Favorit reingeht, der Favorit in den Playoffs hat dieses Jahr mehr Angst als sonst. Weil sonst hat er gewusst gehabt, naja, wenn wir 2-0 hinten sind, wir sind so gut, das Ding drehen wir. Also wenn du 2-0 hinten bist, bist du schon raus. Da kannst du die Badeschlappen holen. Er ist schon vorbei. Ja. Das ist das Besondere dazu.
Wenn du gutes Wetter hast oder reisen darfst, ja.
Badeschlappen kannst du ja auch daheim auf die Couch setzen. Aber verstehst du,
was ich... Du hast aber Style, meine Güte. Ja, ich verstehe, was ich du sagst. Style, absolut interessant, weil das wird ja auch immer mal so gesagt oder man hört es raus, auch so aus den Interviews, Außenseiter, große Geschichte. Könnte ein großer Faktor werden kann's in dieser Saison.
Andersrum kann es auch natürlich sein, jetzt schauen wir uns mal Bremerhaven an. Ich bleibe gerade ein bisschen bei dem Thema. Ich weiß, wir hängen jetzt eigentlich, wir wollen Leute anrufen, aber das ist mir jetzt wurscht.
Ich habe jetzt schon zum 5. Mal die Nummer auf meinem Telefon aufgerufen, die dann immer wieder weggeht, weil das Bildschirm sich wieder
der schont. Verhärzt. Der schont sich für dich.
Ja, der schont sich.
Also nochmal anders, Bremerhaven die letzten 3 Spiele verloren, weil Urbas zum Beispiel wieder mal nicht dabei ist. Die hatten so eine Phase ohne Urbas, auch da haben sie verloren. Jetzt gehen wir anders hin, so Mannschaften, die zum Teil wirklich über die Saison hinweg von ein paar Spielern gelebt haben, wenn die jetzt nicht dabei wären in den Playoffs, auch das kann es komplett verschieben. Also das finde ich wahnsinnig spannend und deswegen ist auch der Hashtag, das können wir schon mal sagen, bei dieser WM, ich finde den absolut
bei
passend.
Bei der WM nicht, bei den Playoffs.
Ja, das ist fast das Gleiche.
Aber den kannst du auch noch mit in die WM ziehen.
Das habe ich
vielleicht in Rage gesprochen. Zündet er da auch.
Herr Sagrin, du dann.
Ja, Hashtag, es wird schnellste Zeit.
Schnellste Zeit.
Für die Playoffs, die dann starten am 20. April.
Ein vierköpfiges Konsortium hat in mehreren Stunden Arbeit, habe ich mir sagen lassen, von der Agentur. Ja. Diesen
hat auch die Academy in L.A. nochmal mit reingehorcht.
In Hockey. Die Academy in Hockey hat es mit abgestimmt und der das ausgesucht hat oder vorgeschlagen hat, habe ich gehört gehabt, der gewinnt ein Trikot.
Das ist richtig.
Also Hashtag für die Playoffs, wir können schon Bescheid, macht euch jetzt schon bereit, speichert es ein. Hashtag schnellste Zeit. 2L übrigens.
Und zwar nicht nur irgendein Trikot, sondern sogar das Lieblingstrikot, wie ich mir habe sagen lassen.
Ja?
Genau, ja. Das ist ja blöd, wenn du irgendwas sagen. Hast von einem Verein, wo du sagst, die will ich aber nicht an der Wand haben. Das war hässlich.
Ja.
Ja. Übrigens, ein
dann war es doch bloß der Spiegel vom Sascha Bandermann.
Ja. Genau, wir gehen jetzt nach Köln telefonisch, aber vorher noch ein Satz von mir, weil das ist noch ein Thema, das natürlich ist auch heute aufgeploppt und das ist auch ein Punkt, der mit reinspielt. Wenn dir dann mal die Jungs fehlen, die heiß gelaufen sind oder grundsätzlich eine überragende Saison haben, hast du auch ein Problem. Urbas hast du mal angesprochen, Bremerhaven, weiß man auch nicht, wie es ausschaut. Und die Eisbären natürlich ein Riesenproblem jetzt ohne Leo Pföder. Saison aus, Innenbandeinriss im rechten Knie. Bittere Geschichte, weil er echt eine überragende Saison gespielt hat. Gute Besserung, Grüße gehen raus an Leo, drittbeste Torschütze der Liga und ich glaube der beste Deutsche.
Und darf man auch nicht vergessen, natürlich in dieser deutschen Reihe mit Reichel und Nöbels auch Kandidaten gewesen, dass sie so auch bei der WM spielen zu dritt.
Richtig.
Auch das wird interessant sein, wie sich das da noch entwickelt.
Guter Punkt, die haben nämlich seit dem 3. Spieltag zusammengespielt. Ne? Also die absolute Top-Reihe in der DL nach den Herren in Iserlohn. Genau, und auch noch Hakon Handelt ist auch noch verletzt. Da haben wir das eingeordnet. So, und jetzt Kölle am Ring. Köln, die natürlich extrem an der Pressure sind und denen eigentlich nur noch Siege am Ende der Saison helfen, um vielleicht doch noch irgendwie in die Playoffs zu wandern. Und deshalb rufen wir mal Colin Ugbekele an. So, Colin, herzlich willkommen in die Eishockey-Show Powered by Magenta Sport. Danke für deine Zeit und Grüße nach Köln.
Hi, ja, danke euch, dass ich dabei sein darf.
Ja, Colin, lass uns gleich natürlich sofort mal über die sehr angespannte sportliche Lage in Köln sprechen. Playoffs noch drin, aber trotzdem sehr schwierig. Aber vorher nochmal einmal kurz, weil dein Spitzname ja Ugi ist und wir ja wissen, mit dem haben wir auch schon öfter im Podcast gesprochen, es gibt ja auch noch den Uwi, Sebastian Uvira. Gibt es da mal Verwechslungen auf dem Eis, wenn der Coach brüllt? Kriegst du das immer so hundertprozentig mit, wen er eigentlich meint?
Wenn der Uwi brüllt.
Ja, tatsächlich verwechseln wir das ziemlich oft sogar. Ich habe mich ähnlich an den Namen nur geschrieben, weil Ubi oder was auch immer. Der Olin Obi haben wir ja auch noch. Das heißt, die Verwechslungsgefahr ist ziemlich groß da bei uns. Ja, ist ganz lustig.
Und wenn jetzt noch Evan Kenobi im Team spielen würde, Wahnsinn, stell's mal vor. Wo schon der Obi da ist. Ah, kommen wir zum Sportlichen, Colin. Wir versuchen lustig zu sein. Klappt nicht immer, aber wir geben uns weiterhin sehr, sehr viel Mühe. Mal vorneweg, wie sehr ärgert ihr euch, dass ihr überhaupt in dieser schwierigen Lage seid, aktuell in der Saison?
Ja, natürlich ärgern wir uns da sehr. Das hätte keiner von uns, glaube ich, gedacht. Es war auf jeden Fall nicht das Ziel am Anfang der Saison, dass wir jetzt in der Situation hier sind, aber trotzdem glauben wir alle noch dran, dass wir das schaffen können und werden. Und wir haben jetzt auch in letzter Zeit sehr gut gespielt, von daher sind wir alle sehr motiviert und wissen auch wirklich, dass wir da was drauf haben und dass wir in die Playoffs gehören, und das müssen wir jetzt in den letzten Spielen noch einfach umsetzen.
Du hast gerade was angesprochen. Ich habe ein paar Spiele von euch auch gesehen in letzter Zeit. Ihr spielt wirklich eigentlich gut. Was mir aber trotzdem auffällt, ist, dass oft, und das ist so ein bisschen ein Ding, was ich finde, dass ich sehe übers Jahr hinweg, dass ihr meistens nicht über 60 Minuten wirklich konstant spielt, sondern dass ihr 40 Minuten habt, wo ihr richtig gut seid. Mach mal 30 Minuten und trotzdem holt ihr vielleicht noch einen Punkt, aber dann ist es oft nicht mehr. Mhm. Kannst du dir irgendwie einen Reim draus machen, warum das so ist?
Ja, also ich wollte das tatsächlich auch ansprechen. Bei uns ist halt die Konstanz, dass wir halt in 60 Minuten durch wirklich das spielen, was wir spielen können. Woran das liegt, kann ich jetzt so genau nicht sagen. Wir sagen das auch immer vor dem Spiel: Ey Jungs, wir müssen jetzt konstant 60 Minuten durchspielen und nicht wie sonst 40 Minuten oder auch keine 50, sondern wirklich 60 Minuten. Und komischerweise war es jetzt öfters so, dass wir das nicht geschafft haben. Aber in den Spielen, wo wir das dann wirklich geschafft haben, sind wir auch meistens als Sieger vom Eis gegangen. Und da sieht man, dass wenn wir konstant spielen und das schaffen, wirklich durchzuziehen, dass wir dann wirklich eine sehr gute Eishockey-Mannschaft sind.
Wir haben das Spiel auch zuletzt noch gesehen in Ingolstadt. Und da war es ja eigentlich auch nur so eine Special-Teams-Problematik, muss man sagen. Letztlich war das der Grund, warum ihr eigentlich dieses Ding dann nicht mit zwei Punkten nach Hause gebracht habt.
Und vielleicht das erste Drittel, bei diesen 60 Minuten.
Absolut. Ja, bin ich bei dir.
Genau.
Das war auch Thema natürlich nach dem ersten Drittel, aber das ist dann sehr auffällig gewesen und war dann auch in den Interviews zu hören nach dem Spiel. Unglaublich schwer eigentlich, sich von so einer, ich sag mal, mentalen Geschichte zu lösen, oder? Das ist doch in erster Linie auch, oder viel ist dann irgendwann auch im Kopf, oder? Weil trainieren tut ihr das ja.
Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, im Eishockey ist jede Menge mental. Fast der Großteil meiner Meinung nach ist alles im Kopf der Jungs, der Mannschaft. Und wir haben da wirklich mit zu kämpfen gehabt, so auch mit unserem Penalty-Killing und 60 Minuten durchspielen. Und dass es dann wieder nicht geklappt hat mit dem Penalty-Killen und Special Teams dann da den Unterschied gemacht hatten und uns das Leben da so erschwert hatten, war natürlich nicht gut für den Kopf, aber wir müssen einfach eiskalt werden im Kopf und sowas abschalten und uns einfach auf den Moment konzentrieren und das Beste aufs Eis bringen, wenn wir dann auf dem Eis sind. Und ich hoffe, dass wir das jetzt hinkriegen, und wenn wir das machen, glaube ich auch noch dran, dass wir dann auch noch in die Playoffs kommen können.
Ich habe in den letzten 4 Spielen immer gepunktet, allerdings nur 2-mal ein Dreier. Jetzt habt ihr morgen am Mittwoch Straubing zu Hause und dann geht es nochmal auswärts in Nürnberg, in Schwenningen. Würdest du sagen, auch mit dem Blick auf die Tabelle, ihr seid momentan auf dem 6. Platz, mehr oder weniger müsst ihr alle 3 Spiele gewinnen, wenn ihr reelle Chance haben möchtet? Ich glaube 100%ig dran, dass dann noch was möglich ist, oder sagst du, boah, es ist schon echt schwer jetzt?
Ja, also dass es nicht einfach wird, ist ja klar, und dass die Spiele der anderen Teams da auch eine Rolle spielen, ist ja auch klar, aber ich glaube bis zum Ende dran. Das Letzte, was ich tue, ist aufgeben, egal in welcher Situation ich bin. Solange da noch eine kleinste Möglichkeit ist, glaube ich noch dran. Und zur Antwort auf die Frage, ich glaube auf jeden Fall dran. Und ich glaube, wenn wir alle fest dran glauben, dass wir es schaffen können, dann ist die Wahrscheinlichkeit, das zu schaffen, natürlich auch um einiges höher, als wenn wir da ein paar haben, die nicht dran glauben. Ist ja klar. Und deswegen ackern wir jetzt einfach weiter und kämpfen bis zum bitteren Ende.
Ist es doppelt schwierig, das so einzuordnen, zu verpacken, weil man eben weiß, wir haben eben auch schon drüber diskutiert, Rick und ich, es ist so viel möglich in dieser unglaublich kurzen Playoff-Zeit. Wir nennen das ja die schnellste Zeit jetzt. #schnellste Zeit, kannst du dir schon mal merken, wenn du was twittern willst. weil man weiß, es geht eigentlich alles, vielleicht auch nichts, ist das umso schwerer eigentlich auch damit leben zu müssen. Es könnte passieren, dass ihr gar nicht dabei seid, weil eine Chance, deutscher Meister zu werden auf diesem schnellen Weg gibt es selten.
Ja, das stimmt. Ja, ich meine, ist natürlich nicht schön, kein schöner Gedanke, ja, zu denken, dass man keine Chance hat, da mitzuspielen. Aber ich versuche über solche Dinge gar nicht so zu denken. Ich gehe einfach wirklich von Spiel zu Spiel und gebe einfach jeden Tag mein Bestes. Und ich finde, wenn man sich so zu viel mit den Dingen von außerhalb beschäftigt, dann verliert man oft den Fokus auf die Dinge, die tatsächlich, wo es drauf ankommt, da zu sein. Und deswegen meine Einstellung in meiner Karriere oder in meiner Saison ist, dass ich wirklich meinen Kopf einfach klar halte und wirklich über nichts nachdenke, als was ich aufs Eis bringen will. Und das ist meine Einstellung so auf Eishockey und aufs Leben. Und ich hoffe, dass das dann auch klappt.
Colin, das hört sich sehr reif an für einen 21-Jährigen, muss man sagen. Ist das was, wo du auch trainierst, wo du dich damit auseinandersetzt mit diesem mentalen Aspekt? Oder ist das was, wo du vielleicht frühzeitig irgendwie irgendwo mitgenommen hast?
Ja, ich befasse mich sehr viel mit mentale Stärke und was in der Psyche alles so passiert und so Einstellungssachen. Und ich habe da auch einen Opa, der halt Psychologe ist, mit dem ich viel spreche. Und ich spreche viel mit meinem Dad, der auch ein sehr, sehr weiser Mann ist. Und das hilft mir immens viel weiter, dass ich wirklich, weil ich finde, im Eishockey ist oder allgemein in Sportarten ist der mentale Aspekt oft das, was einen Top-Spieler mit einem normalen Spieler bis zu einem schlechteren Spieler auseinanderhält. Also ich finde, jemand mit viel Skill kann sehr erfolgreich sein und auch nicht erfolgreich sein wegen seinem mentalen Aspekt, weil er im Kopf nicht bereit ist oder einfach nicht da ist. Und das wusste ich schon lange und ich habe jetzt seitdem ich klein schon bin, sehr viel dran gearbeitet und versuche mich da auch immer zu informieren und das Beste aus mir rauszuholen, nicht nur physisch, sondern auch halt mental. Und soweit klappt das ganz gut und jeder weiß, dass Sportler gehen in der Karriere immer bergauf und bergab und dass man sich da so schnell wie möglich aus dieser Low-Phase wieder rausholt und um dann halt top zu performen und dass man auch halt wirklich in der Low-Phase trotzdem noch performen kann, ist alles mental. Und ich will das komplett meistern, dass ich dann halt wirklich in jedem Spiel wirklich voll da bin und das so lange wie möglich machen kann.
Spannend, ja, also sehr interessant und ich glaube auch echt ein richtiger Weg, sich damit zu befassen. Hast du da auch ein bisschen was aus Amerika mitgenommen? Du warst ja auch 3 Jahre in der Juniorenliga drüben in Nordamerika.
Ja, ich habe auf jeden Fall jede Menge da gelernt. Ich hatte tatsächlich auch einen sehr, sehr guten Coach, der mich da in die Hand genommen hat. Ich war 16, als ich rübergegangen bin und hatte auch sehr viele Weisheiten und hat mir da sehr viel mit auf den Weg gegeben, weil das Business war auch ziemlich hart da drüben und Leute sind gekommen und gegangen und man hat Trades gehabt, man hat seine besten Freunde verloren, weil die halt dann getradet wurden aus dem Nix. Und
man muss vielleicht mal ganz kurz sagen, das ist in Juniorenliga, also wenn man selber drüben war, kann man jetzt ein bisschen drüber lachen, aber es ist echt hart. Es ist genauso wie in der NHL oder in der American Hockey League, da werden mehr oder weniger Kinder hin und her getradet, hin und her geschickt, Business, also das muss man einfach sagen.
Ja. Auf jeden Fall, das war ein knallhartes Business und das so zu sehen, das war anfangs sehr schockierend, aber irgendwann habe ich da halt auch dadurch gelernt. Ich erinnere mich noch, als ich gerade rübergekommen bin, die hatten mir gesagt, ja, du hast es ins Team geschafft und ich war natürlich voller Euphorie und war so fröhlich wie noch nie und war dann da angekommen und die Regel war, wir haben 4 Ausländer und dann gucke ich in die Kabine und ich sehe 5 Ausländer und da dachte ich mir wieder, ach du Scheiße. Was passiert jetzt? Also dann war wirklich wieder Stress im Kopf, weil ich auch wusste, so, die sagen mir zwar, ja, du bist im Team, aber das kann sich so schnell ändern, weil ich habe schon andere gesehen, die gekommen sind und dann plötzlich wieder gegangen sind. Und ja, das war jede Menge Druck, den man da hat, besonders wenn man halt aus Deutschland ist und man ist ganz alleine halt in einem ganz anderen Land und man weiß nicht, was passiert morgen, was passiert übermorgen. Und das war jede Menge Druck, mit dem man lernen musste, umzugehen. Und ich finde, ich habe das ganz gut gemeistert. Natürlich waren auch Down-Phasen, wie ich schon erzählt habe, das passiert immer in der Karriere. Das weiß ich auch, dass da immer ein Auf und Ab kommen wird, egal wie lange man spielt. Und da waren Phasen, wo ich ja in einem Down war, aber ich habe halt auf diese Phasen gelernt und bin der Meinung, dass ich aus jeder kleinen solcher Phasen stärker rausgekommen bin. Und ja, ich wurde ja dann auch am Ende getradet. Dann ist es dann tatsächlich mal passiert, davor, wo man halt Angst hatte und nach 2 Jahren. Und ja, damit musste ich dann auch lernen, umzugehen. Das war eine riesen Umstellung. Ich habe einen Anruf bekommen und dann hieß es plötzlich, ja, du musst morgen 7 Stunden in den Norden nach Fargo fahren. Und ich hatte mich gerade richtig eingelebt in Des Moines. Habe mich wirklich gefühlt, als wäre es mein Zuhause. Und ja, musste dann meine Sachen packen und am nächsten Tag in ein ganz anderes Umfeld. Und ja, damals fand ich das natürlich nicht so toll. Aber jetzt, wenn ich drauf zurückblicke, war das auf jeden Fall eine Lektion, wo man halt jede Menge ja mitnehmen konnte und daraus lernen konnte. Und was mich schon mal ein bisschen darauf vorbereitet hatte, ja, wie knallhart so das Business sein kann.
Ja, krass. Ich muss ein bisschen schmunzeln, wie er es so erzählt hat. Es ist ja nicht so, dass da offen drüber gesprochen wird über gewisse Sachen, sondern es ist genauso, wie es Colin gesagt hat. Du gehst mal in die Kabine und denkst, ich kenne Geschichten von drüben, von Spielern, die gehen rein, die sind 7. Verteidiger gewesen und dann erfahren die irgendwie 10 Sekunden vor Spiellosgeht, was machst denn du noch anzogen hier, du spielst heute überhaupt nicht. Weil das überhaupt nicht so offen kommuniziert wird. Und das, manchmal ist es so, wenn man es kennt, die Geschichten, ist es so ein bisschen zum Schmunzeln, weil man weiß, dass das so ist. In Wirklichkeit ist es aber wirklich, da ist man verletzt. Innen drin, das muss man mal ganz klar sagen. Und damit umzugehen und das dann weiterzuentwickeln, das ist eine große Stärke, glaube ich, wenn man das kann. Also so wie du es jetzt auch...
Aber ist es dann nicht das, was wir auch häufig besprechen, ist es eigentlich schon da, die Vorbereitung auf das, was eben dann in den höheren Stufen kommt, in der NHL auch, dass es eigentlich dann irgendwann Business ist und pass mal auf, Kollege, heute bist du hier und morgen ziehst du bitte um, setz dich in den Flieger, die Sachen werden nachgeschickt, dass man da eigentlich schon so ein bisschen darauf vorbereitet werden soll, auch wenn es jetzt nicht besonders cool ist, finde ich, wenn da so 16-Jährige eigentlich nur Hockey spielen wollen.
Es ist das gleiche Business auf jeden Fall. Ob das jetzt, wenn du mich fragst, ob das da passend ist, dann würde ich sagen nein, weil die Spieler noch nicht so weit entwickelt sind, aber es geht in die gleiche Richtung und trotzdem kann man es richtig hernehmen und kann das Ganze transformieren in die richtige Richtung, also wenn man das versteht. Aber es gibt auch Menschen, die brechen das.
Schmaler Grad, man kann
daran wachsen. Auch ganz klar sagen.
Ja, absolut.
Ja, aber dann lass uns jetzt mal ganz kurz wieder in die Gegenwart zurückkommen. Auch da, wie zufrieden bist du mit deiner Saison dieses Jahr? Nur jetzt mal persönlich gesehen. Ich finde, du hast einen wahnsinnigen Sprung gemacht von letzten Jahr zu dieser Saison. Du bist schlittschuhläuferisch noch mal besser geworden. Du spielst sowieso kompromisslos hart vom Tor. Hast dich aber auch spielerisch ein bisschen entwickelt. Hat das was mit Selbstvertrauen zu tun?
Ja, also ich bin, also Selbstvertrauen ist natürlich immer mega wichtig. Und je mehr Spiele man hat und je mehr man lernt, desto mehr Selbstvertrauen baut man natürlich auf. Ja, ich finde auch, ich habe auf jeden Fall ja halt im Sommer halt viel an Kleinigkeiten gearbeitet und versuche natürlich immer mein Spiel zu analysieren und ja, habe dann auch natürlich jede Menge Hilfe von den Coaches, von meinen Teammates bekommen, ja, die auch halt mir immer wieder sagen, halt, dass Hartspielen halt wichtig ist und vorm Tor halt sauber machen. Und das war ja nach dem langen Sommer so eine Sache, wo wir alle ein bisschen ja dran uns allen dann gefehlt hat, weil wir alle in diesem Sommer-Hockey-Mode waren. Ich erinnere mich noch, in den ersten Spielen habe ich vielleicht mal den Check nicht direkt zu Ende gefahren und vor dem Tor vielleicht noch vergessen, jemanden auszuboxen, weil man die ganze Zeit noch im Sommer-Mode war. Und da wurde ich halt ja sehr oft dran erinnert, okay, ich muss das machen. Das habe ich mir jetzt wirklich in den Kopf eingeprügelt, dass ich wirklich ja da rausgekommen bin und vor dem Tor sauber mache und meinen Job hinten, die Basis perfektionieren möchte, dass ich halt wirklich dem Team ja damit so eine Stütze sein kann, dass ich, wenn ich am Eis bin, wirklich alles hinten aufräume, so gut es, soweit es geht. Und ja, physische Spiele im Hockey ist natürlich immer sehr, sehr wichtig, um auch Zeit und Raum vom gegnerischen Team wegzunehmen und denen auch zu zeigen, dass die mit uns nicht rumtanzen können. Und das versuche ich natürlich auch in mein Spiel zu bringen, weil ja, ich möchte ein komplett abgerundetes Spiel haben und mich in jeder Kleinigkeit weiterentwickeln, ob das das Offensive ist, ob das Schüsse zum Tor bringen ist, als vierter Mann den Rush joinen und da auch mal einen Rush leaden, also mit der Scheibe nach vorne skaten. Und ja, ich spiele so selbstbewusst, wie es geht, weil ich der Meinung bin, dass man so Eishockey spielen muss und sollte. Und ja, ich bin ein Spieler, der sich viel zutraut und ich möchte Dinge kreieren und ja, deswegen versuche ich, so weit es geht und so gut es geht, halt wirklich in jeder Area von meinem Spiel halt mich weiterzuentwickeln und ich nehme einfach alles mit, was ich mitnehmen kann und beobachte meine Teammates und versuche zuzuhören, was die Coaches mir zu sagen haben, Und ja, man lernt jedes Jahr aufs Neue, egal in welcher Situation man ist, immer Neues dazu. Und ich versuche einfach so viel wie möglich aufzusaugen, dass ich dann am Ende der beste Spieler sein kann, was möglich ist für mich.
Colin, weil du sehr aufgeräumt klingst und sehr reif auch in deinen Antworten, eine Frage wird mich noch interessieren, auch wenn die sehr weit weggeht vom Hockeyspielen, aber vielleicht dann auch nicht wirklich. Aber ich glaube, so ein Thema kann man mit dir sicherlich besprechen. Du hast ja ursprünglich nigerianische Wurzeln, ist, glaube ich, richtig, ne?
Genau, ja.
Wie erlebst du das Problem Rassismus in deinem Leben, in deinem Alltag, auch im Sport? Wie gehst du damit um? Wie betrifft dich das?
Das ist natürlich ein ziemlich großes Thema. Also ich muss sagen, jetzt zur Zeit ist es auf jeden Fall deutlich besser geworden, jetzt besonders mit Social Media und dass das halt wirklich viral ging, das Thema, dass jeder jetzt langsam anfängt, darüber zu lernen und der Ernstlichkeit sich bewusst zu werden. Und ich bin noch in der Zeit aufgewachsen, wo das nicht so war, wo das noch ziemlich normal war, jemanden aufgrund der Hautfarbe zu beleidigen oder auszugrenzen. Und ich hatte ziemlich viel damit zu tun und habe es auch an meinem Vater miterlebt, was er alles durchmachen musste. Und es war auf jeden Fall kein Zuckerschlecken, aber ja, ich finde, es hat mich abgehärtet. Und ich bin immer der Meinung, dass man zurückblickend halt, ich bereue nichts und ich will auch nichts ändern. Und ich bin froh, dass alles in meinem Leben so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil ich froh bin über die Dinge, die ich gelernt habe und wie ich jetzt mit Dingen umgehen kann. Und wenn die Dinge nicht passiert wären, natürlich, ich finde, das sollte auf jeden Fall aus der Welt geschaffen werden, aber mich hat es zu der Person gemacht, die ich jetzt bin. Und ich habe viel daraus gelernt, auch wie man mit Menschen umgeht und Toleranz und alles Mögliche erlebt. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich zufrieden bin. Und ich denke, dass das sich aber jetzt wirklich in die richtige Richtung bewegt mit dem Rassismus. Und man hört ja jetzt auch öfters, oder ich werde auch öfters darauf angesprochen, wie empfindest du das? Oder manchmal sitze ich auch mit meinen Jungs und erzähle denen einfach ein paar Geschichten, was halt alles eigentlich so die Tatsache ist und was tatsächlich passiert, weil oft bekommt man das gar nicht mit, wenn man nicht in unserer Haut steckt. Man hört mal eine Geschichte oder so, aber man weiß gar nicht, wie intensiv das eigentlich ist und sein kann. Und wenn man denen dann einfach mal ein paar Stunden lang ein paar Geschichten erzählt, was man durchlebt hat, dann wird einem oft das mal klar, was das eigentlich tatsächlich ist und was es bedeutet. Und ich versuche einfach halt den Leuten, die mir nahe sind oder allgemein allen Leuten, mit denen ich reden kann, die mich fragen, halt denen einfach die Augen zu öffnen und denen zu erklären, was man so durchmacht als Farbiger in einem weißen Land. Ja. Und ich habe aber sehr viel oder sehr oft sehr viel Verständnis mitbekommen und dass die Leute sich ändern wollen. Also ich bin zuversichtlich, dass das jetzt immer besser wird. Mhm.
Augen öffnen, ich glaube, damit hast du das Entscheidende gesagt, Colin. Vielen Dank auch dafür. Ganz kurz, ich wollte nur eine Geschichte noch verifizieren, weil ich sie super spannend finde. Die hat wiederum direkt einen Eishockey-Bezug, warum du die Nummer 79 trägst. Ist das richtig, dass ein Freund von dir, der Niko Selivanov ist, und ihr habt euch mal irgendwann in der Jugend versprochen, wenn wir Profis werden, dann tragen wir die 79?
Ganz genau. Also das war so, wir waren beste Freunde früher, also unverständlich. Wir haben in Krefeld zusammengespielt und der hatte halt immer die Nummer 7, ich hatte die Nummer 9. Und das Ding war, wir konnten halt keine Nummern über 31 nehmen und wir wollten halt unbedingt, dass einer von uns die 97 nimmt und einer die 79, dass wir halt so zusammen sind. Und wir haben uns dann versprochen, sobald wir das können, also sobald wir endlich zwei Nummern nehmen können, dann nehmen wir die 79 und die 97. Und ich bin dann als erster zu dem Punkt gekommen und habe dann die 79 gewählt. Und jetzt hoffe ich, trage ich die Nummer bis zum Ende meiner Karriere mit mir.
Ja, und der Niko ist ja in Nordamerika und das ist ja der Sohn von Alex Selivanov, den der Rick auch kennt, der ja auch in der NHL, aber natürlich auch in Deutschland gespielt hat. Und das wiederum ist der Schwiegersohn von Phil Esposito, der Eishockey-Legende.
Also, genau, ja.
Also der Niko hat so einen krassen Opa.
Jetzt packst du aber was aus hier, du. Jetzt muss ich aber, was ist denn hier los?
Ja, der ist einer richtigen Eishockey-Familie. Ja. Eine richtige.
So ist es. Also das fand ich nochmal ganz spannend, diesen Quervergleich. Colin, dann super lieben Dank für deine sehr interessanten Aussagen. Hat Spaß gemacht, mit dir zu quatschen und vielleicht tun wir das ja bald nochmal, auch hier in diesem Podcast oder eben gerne natürlich auch auf dem Eis beim Magenta Sport, selbstverständlich.
Ja, gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Alles Gute nach Köln und viel Glück noch. Danke.
Ciao. Danke, euch auch alles Gute. Ciao, ciao.
Ja, interessantes Gespräch, Olli, wie ich fand, was er so zu sagen hatte, Colin Ugbekele, der ja schon als Kind auch eine Dauerkarte bei den Haien hatte, ne? Und da schon in
was
den
du weißt?
Ja, der war schon in den Stands, da als es noch Fans gab, du wirst dich erinnern an die Zeit damals.
Er war auf jeden Fall sehr aufgeräumt und sehr reif für seine 21 Jahre, also waren nur gute, interessante Aussagen dabei.
Absolut, das erhoffen wir uns natürlich auch jetzt von unserem nächsten Gesprächspartner, den wir sofort anrufen wollen. Wir haben ja gesagt, wir callen exklusiv jetzt Canada, Ottawa und rufen mal bei Tim Stützle an. So, und jetzt ist er da. Tim Stützle, herzlich willkommen.
Hi, alles gut?
Alles gut bei uns. Danke, dass du Zeit hast für uns. Ich nehme mal an, wir sind ja zeitlich etwas voneinander verschoben sozusagen.
Du ja.
Ja, genau. Zu später Stunde ist es bei uns. Wie sieht es bei dir gerade aus, uhrzeitmäßig? Wo treffen wir dich an und was war gerade die letzte Amtshandlung? Was hast du getan gerade?
Ich komme gerade vom Training. Wir haben noch Mittag gegessen dort und bin gerade noch vom Training nach Hause gefahren im Auto und sitze jetzt im Wohnzimmer und freue mich, mit euch zu sprechen.
Vielen Dank schon mal für deine Zeit,
ja.
Jimmy. Wenn wir anfangen, müssen wir das als allererstes müssen wir das mal aufklären. Jimmy, ich meine, jetzt gehst du darüber, hast fast einen normalen Namen. Stützle haben sie schon ein bisschen kämpfen müssen, aber Tim wäre doch jetzt eigentlich okay. Warum müssen sie dich Jimmy nennen? Erzähl mal, wo das herkommt.
Ja, es hat damit angefangen, dass bei World Juniors, da haben wir als deutsches Team sehr gut gespielt und der Hype wurde immer größer hier in Ottawa, auch bis ich komme. Und auch in den Medien und so weiter war der Hype schon sehr, sehr groß, weil sich alle gefreut hat, dass ich komme nach Ottawa, nach der BAM. Und keiner wusste, ob ich zu 100% komme. Es hieß auch manchmal, dass ich vielleicht nach Mannheim gehe. Zurück nach Mannheim gehe. Und dann hat der Brady sich gedacht, nennen wir das am besten Jimmy, um einfach ein bisschen, so ein bisschen Unruhe zu stiften sozusagen, dass ich mir vielleicht ein bisschen blöd vorkomme. Und dann bin ich am ersten Tag in die Kabine gekommen und jeder hat mich anstatt Timmy Jimmy genannt und ich dachte mir natürlich schon, was hier los ist. Also es war ein bisschen komisch, aber wenn man die ganze Geschichte versteht, war es auf jeden Fall lustig.
Das heißt, du bist quasi geil vom Topspieler, muss man sagen, richtig begrüßt worden, so wie es für die NHL gehört.
Also wir wollten natürlich ein bisschen, dass der Hype ein bisschen runterkommt und seitdem bin ich in den Medien auch nur noch Jimmy und ist eigentlich ganz lustig, an alle nennen mich nur noch Jimmy, auch die Trainer. Also es war eine lustige Geschichte auf jeden Fall.
Du hast den Hype schon ein bisschen angesprochen. Man hat es wirklich gemerkt von den World Juniors, da haben wir auch nochmal telefoniert gehabt mit dir zuvor. Bis dahin, wie bist du selber mit diesem Hype umgegangen? Also jetzt sind keine Zuschauer im Stadion, aber du kriegst es ja trotzdem volle Pulle mit.
Ja, ich meine, es hat schon damit angefangen, dass die alle versucht haben, dass ich so schnell wie möglich auch komme. Ich bin ja noch direkt am gleichen Tag, wo wir rausgeflogen sind, bin ich abends im Flieger gesessen und wurde alles organisiert. Also ich habe gar nichts gemacht, bin direkt ins Hotel und musste dann halt 7 Tage in Quarantäne. Und wo ich dann das erste Mal ins Stadion gekommen bin, waren überall Kamerateams und so und haben mich begleitet am ersten Tag. Also man hat von Anfang an gemerkt, dass der Hype sehr, sehr groß war, aber ich habe einfach versucht, so einfach wie möglich damit umzugehen, mein Ding zu machen. Und es wurde auch viel drum geredet, vor allem, weil ich an meinem Geburtstag mein Debüt gegeben habe und mit als jüngster Spieler auch und in der Liga. Deswegen, also ich habe einfach versucht, mein Ding zu machen und versucht, mein Bestes Eishockey zu spielen.
Was ja manchmal gar nicht so einfach ist, aber ich glaube, du bist der Charakter und der Typ, der das eben auch kann. Das hat man schon früh gemerkt. Trotzdem, neue Situation, neue Liga, neuer Traum, neue Idee, was zu erreichen im Leben. Jetzt bist du knapp 40 Spiele da schon unterwegs in der NHL. Welche positiven Lehren hast du bisher so gezogen? Wie würdest du es bisher so beschreiben, wie du angekommen bist, wie du in der Liga Fuß gefasst hast, das umgesetzt hast, was du wolltest? Zieh mal so ein Resümee vielleicht von diesen Spielen bisher.
Ich muss sagen, also ich find mich immer noch zurecht. Also ich versuche mich von Spiel zu Spiel zu verbessern und lerne von Spiel zu Spiel Sachen dazu. Und vor allem am Anfang denke ich, ich habe immer besser reingefunden. Dann habe ich kurz eine kurze Strecke gehabt, wo ich nicht getroffen habe, hatte viel Pech, habe viele Torschüsse gehabt, aber konnte einfach die Scheibe irgendwie nicht reinbringen. Und das hat gegen Toronto jetzt wieder gut geklappt, wo ich gut gespielt habe. Und das hat mir nochmal Selbstvertrauen gegeben, wo ich dann auch die Möglichkeit habe, auch mal die Scheibe zu nehmen und mal was zu versuchen. Und von daher war ich jetzt zufrieden mit dem letzten Spiel, aber hätte auf jeden Fall die Spiele davor vielleicht ein bisschen mehr machen müssen und auch die Scheibe mal ins Tor bringen.
Du hast dein Ankommen ein bisschen erklärt, da möchte ich nochmal drauf zurückgehen. Im zweiten Spiel ist da dein erster Treffer in der NHL gelungen. Jetzt hast du ja schon gesagt gehabt, und ich glaube dir das auch wirklich, dass du damit umgehen kannst mit diesem Druck. Trotzdem, wie wichtig war es für dich, dass du weißt, boah, dieser erste Treffer ist runter von der Schulter, der drückt mich nicht mehr runter im zweiten Spiel schon. Hat dir das ein bisschen Flügel gegeben?
Ja, ich meine natürlich, ich denke, jeder will es abhaken, als junger Spieler vor allem, weil darauf warten natürlich auch alle, dass man irgendwann dann in sein erstes Tor schießt. Und man hat ja bei mir auch in der DEL gesehen, dass ich jetzt nicht der Goalscorer war. Also ich konnte meine Chancen oft nicht nutzen und deswegen war ich natürlich froh, dass es dann direkt geklappt hat. Aber im Endeffekt habe ich einfach auch da versucht, mein Spiel zu machen. Und das gibt einfach Selbstvertrauen, wenn man dann natürlich im zweiten Spiel direkt trifft. Und auch die Jungs, die vertrauen einem immer mehr. Und es war auf jeden Fall ein sehr cooles Gefühl.
Du hast jetzt 40 Spiele aktuell, 7 Tore, 15 Assists, 22 Scorerpunkte. Du gehörst zu den Top-Rookies in der Liga. 6 bester Scorer in Ottawa. Es läuft wirklich hervorragend. Rookie of the Month im Februar. Und jetzt muss ich auf eins zu sprechen kommen, weil das habe ich mir echt in der Früh. Ich bin aufgestanden in der Früh und dann kommen die Highlights.
Ich weiß, was du meinst.
Und dann schaue ich mir das an. Was zum Teufel ist in dich gefahren, wie du in Überzahl diesen Rückhandpass zum Betherson, glaube ich, rüberlegst. Der Betherson war es, der da drüben einschiebt. Also ich meine, das war ein Wahnsinnsplay. War das irgendwie schon mal vorher in deinem Gedanken, dass du den Pass so spielen könntest? War das irgendwie vorbereitet oder hat sich in der Situation das wirklich instinktiv ergeben?
Nee, ich weiß nicht, eigentlich ist es immer so, dass vor allem im Powerplay, was ich so gelernt habe, immer harte Pässe zu spielen mit der Vorhand. Deswegen, also eigentlich kam es gar nicht wirklich in Frage, dass ich mit der Rückhand einfach versuche, ihn dazu anzuspielen. Deswegen, ich weiß auch nicht warum, es hat einfach in meinem Kopf angeschlagen, dass ich das Play machen kann. Und wenn es natürlich ankommt, ist es natürlich super aus, aber wenn es halt nicht ankommt, dann sieht alles scheiße aus und der Trainer ist halt auch nicht zufrieden mit mir, aber deswegen ist halt einfach gut funktioniert und ich war natürlich froh, dass er auch reingegangen ist.
Ja, aber das sind die Moves, die sind natürlich dann in den Highlights unglaublich cool zu sehen und der Betherson hat ja dann auch so einen Kuss rübergehaucht, so nach dem Motto, danke Junge, ganz cool gemacht, das sah sehr lustig aus auf der Bank.
Wie ist es insgesamt für dich? Es ist ja schon ein junger Kader. Es sind einige Spieler dabei, die jung sind, auch mit denen, die du zusammenlebst. Jetzt habt ihr eine WG. Hilft dir das, reinzukommen einfach?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich verstehe mich mit allen Jungs super und vor allem auch jetzt mit den beiden, mit denen ich zusammen wohne. Wir wohnen in einem Haus zusammen und jeder hat sein eigenes Zimmer, aber wir sind eigentlich tagtäglich, eigentlich jeden Tag zusammen, auch im Wohnzimmer schauen zusammen was, essen jeden Tag zusammen. Also wir verstehen uns alle super und auch vor allem mit dem jungen Chor, den wir haben in Ottawa. Ich denke, wir haben, wenn man auch guckt, wie die jungen Spieler spielen, ich denke, wir sind da alle super zufrieden mit den jungen Spielern und ich denke, dass wir in den nächsten Jahren eine sehr, sehr gute Mannschaft haben werden.
Du lebst zusammen mit Brady Tkachuk und mit?
Josh Norris.
Da muss ich jetzt ganz kurz noch eine Frage hinterher setzen. Ja,
das interessiert mich auch. Norris ist natürlich ein Thema.
Genau, also, zu fragen. Was mich wirklich interessiert, Josh Norris, viele, die vielleicht zuhören, kennen Vater Dwayne Norris, Köln und Frankfurt unter anderem gespielt, Betherson, das Gleiche, Norm Betherson hat für Garmisch gespielt, der Vater. Können die zwei noch ein bisschen Deutsch? Hast du mal testet, ob die noch was in Deutsch können?
Ja, also mit dem George, mit dem wohne ich ja zusammen. Wir machen manchmal ein paar Späße über den Brady auf Deutsch. Also immer ganz lustig, weil der halt gar kein Wort Deutsch versteht. Und also George kann ein bisschen Deutsch. Also ist natürlich jetzt nicht fließend, aber ich meine, hat ja auch nur 10 Jahre dort gewohnt, wo er ganz klein war. Also von Anfang an. Und deswegen, also ich muss echt sagen, ich war überrascht, wie viel er wirklich noch konnte und wie viel er auch versteht. und einem Drake, es ist ja ein bisschen kompliziert. Also so viel versteht er und spricht er jetzt nicht.
Naja, aber man hat ja gesehen, es funktioniert die Sprache des Eishockeys ja. auf dem Eis.
Und es sind drei Spieler, die in Deutschland das Eishockey spielen gelernt ja. haben.
Krass, ne?
Nur mal so ein Nebenfakt, den gar keiner eigentlich weiß. Ihr habt auch mal eine Zeit lang aus Reihe zusammengespielt, ihr drei.
Ja, ich habe ich habe eigentlich die ganze Zeit mit dem Drake gespielt und es hat auch super funktioniert. Also mal gucken, wie es jetzt weitergeht, aber ich habe eigentlich die ganze Zeit mit dem Drake zusammengespielt.
Auch nochmal zum Spiel vielleicht, würde mich auch nochmal kurz interessieren, weil wir da auch bei unserem letzten Interview hier im Podcast, ist nicht so lange her, aber dann doch lange, weil es vor deinem ersten Spiel war, haben wir natürlich auch darüber gesprochen, klar, wie es ist, dann endlich anzukommen in der NHL, aber für dich war, glaube ich, auch wichtig, weil dich das als Spieler auch ausmacht, Powerplay im Special Team zu performen. Wie bist du mit dem Output bisher zufrieden und was ist so deine Einstellung bisher dazu?
Ich war schon immer so, dass ich immer die Scheibe haben wollte. Ich wollte immer was versuchen mit der Scheibe und versuchen, Plays zu machen. Und am Anfang habe ich im zweiten Powerplay angefangen und in der NHL ist es meistens so, wenn man zum Beispiel guckt bei Edmonton, dann der Leon und der McDavid, die spielen dann 2 Minuten Powerplay. Also da bekommt das gleich überzahl nicht wirklich viel Eiszeit. Und bei uns war das so, ich habe auch im zweiten Powerplay angefangen und habe dann einfach versucht, dass ich da mein Ding mache und irgendwann habe ich dann die Chance bekommen, im ersten Powerplay zu spielen und seitdem spiele ich eigentlich im ersten Powerplay durchgehend und jetzt die letzten Spiele wurde es auch besser und wir haben auch mehr Powerplay-Tore gemacht.
Jetzt ist es trotzdem so, wenn man also auf Mannschaft draufschaut, ist es sehr unwahrscheinlich oder eigentlich fast unmöglich, dass ihr noch die Playoffs schafft. Es ist bei uns das Bild wieder weg, aber wir machen jetzt ganz normal weiter. Es ist ja unwahrscheinlich, dass ihr die Playoffs schafft. Was mich natürlich schon interessiert, für dich auch für die Entwicklung, gibt es Überlegungen, wir haben gerade vorher auch mit dem Toni Söderholm telefoniert, dass du, wenn die Saison denn am 12. Mai in der NHL beendet ist, dass du zur WM gehst, damit du einfach noch mehr Spiele bekommst?
Ja klar, also für mich ist es immer eine riesengroße Ehre, wenn ich spielen kann für die deutsche Nationalmannschaft und deswegen war es auch eine riesengroße Ehre für mich, dass ich bei den World Juniors mitspielen durfte und auch konnte und die Möglichkeit hatte nach meiner Verletzung. Und jetzt muss man einfach gucken, wie es weitergeht. Wegen Vancouver, die hatten ja 23 Fälle, glaube ich, wurden viele Spiele auch verlegt. Also das heißt, unsere Saison geht ein bisschen weiter rein, als eigentlich am Anfang gedacht. Und da kann es natürlich auch sein, wenn wir dann die ganzen Abschlussmeetings und so haben, dass das ein bisschen überschneiden kann. Ich habe ja auch mit der Hand, muss ich auch noch was machen lassen. Deswegen, also ich, natürlich für mich ist es immer eine riesengroße Ehre, für mich dort zu spielen. Man muss aber gucken, was das Beste am Endeffekt auch ist. Also im Endeffekt, ich werde, denke ich, mit dem Manager auch von Ottawa noch reden müssen. Und dann wird man einfach sehen, wie es sich ergibt. Aber mir wird es natürlich riesen Spaß machen.
Ja, kommt auch ein interessantes Turnier dann, wenn auf euch zu, haben wir mit dem Toni schon drüber gesprochen, weil auch dann in der Bubble gespielt wird. Die werdet ihr alle nicht los momentan, ne? Wie anstrengend ist das vom Kopf auch, Tim, das Leben, dass du nicht so leben kannst, gerade in Ottawa, in so einer neuen Stadt, weil es ja auch wichtig ist, mal andere Dinge zu tun als Sportler.
Ja, auf jeden Fall. Im Moment ist es eigentlich nur Eishockey, 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 also man denkt eigentlich wirklich nicht über viele andere Sachen nach, weil wir einfach eigentlich nur in der Eishalle sind und zu Hause. Also man kann eigentlich kaum was machen, nicht mal in die Stadt gehen, vielleicht mal einen Kaffee trinken. Also alles ist wirklich nur Hotel, zu Hause, Eishalle. Also wirklich nichts anderes und das ist natürlich ein bisschen schade, aber in einem normalen Jahr denke ich, dass man viele Sachen auch noch kennenlernt, auch die Stadt. Wir sind am Anfang einmal kurz durchgelaufen, wo noch alles zu war. Und es ist eine sehr schöne Stadt, also natürlich würde ich öfter auch mal dort hingehen und mal schauen, was da so gibt.
Jetzt habt ihr ja nicht bloß ein bisschen Langeweile, sage ich, in der Stadt, weil nichts los ist, sondern ihr spielt ja auch immer gegen die gleichen Gegner. Wie ist es? Wie gehst du damit um? Entsteht da eine Rivalität richtig, wenn man weiß, oh, jetzt trifft man schon wieder auf Toronto, oh, da ist der im Eck und da passiert das? Oder ist es eher so, dass man sagt nach einer gewissen Zeit, boah, ich würde eigentlich schon gerne mal ein paar andere Teams auch sehen?
Ja klar, also natürlich, ich denke vor allem in unserer Division, wenn man so guckt, da ist einfach die Top 5 wahrscheinlich aus der NHL, die dort spielen, mit McDavid, mit Leon, mit Matthews und mit Marner. Ja, wir haben einfach eine schwere Division, denke ich, dieses Jahr. Und vor allem, weil es auch alles in Kanada ist, gibt es natürlich eine Rivalität. Ich meine, jeder will die beste Mannschaft in Kanada sein. Und vor allem jetzt, wenn es zum Ende hinzugeht, will jeder auch in die Playoffs kommen. Und deswegen wird es nochmal ein bisschen härter. Und es wäre natürlich schön, wenn man auch ein bisschen rumreist und in andere Städte reist. Aber im Moment ist es halt einfach so, man kann es nicht ändern. Aber vielleicht wird es ja in den nächsten Jahren dann anders.
Die Härte hast du schon angesprochen. Was war so die größte Umstellung für dich? Dann, du bist ja nicht direkt von der DL rübergekommen, sondern hast noch U20 gespielt. Aber insgesamt, wenn du so zurückblickst, was ist so die größte Umstellung, wo du selber sagst, so, boah, da habe ich den größten Step nach vorne machen müssen? Ist die Härte, die Geschwindigkeit oder Zeit?
Ja, ich denke, alles ist, also es ist ein komplett anderes Eishockey, als wenn man es vergleicht in Deutschland oder egal wo man spielt. Es kommt natürlich auch darauf an, dass die Eisfläche kleiner ist. Also es ist viel mehr, die Entscheidungen müssen viel schneller gefallen werden oder getroffen werden. Und manchmal, wenn es darauf ankommt, muss man auch mal eine Scheibe tief chippen. Das sieht man bei uns sehr, sehr oft in der Liga und dann wird einfach nur vorgecheckt. Also manchmal geht man einfach nur über die Rote, macht nicht mal irgendein Play, sondern chippt die Scheibe einfach nur tief und rennt hinterher. Und deswegen, also es ist einfach ein komplett anderes Eishockey und vor allem auch im Powerplay. Man hat kaum Zeit, irgendwie über irgendwas nachzudenken, sondern alles muss so schnell gehen. Die Pässe müssen schnell und hart sein. Und deswegen, also es ist einfach auch, die Verteidiger haben jedes Mal eine gute Gap, immer einen guten Schläger. Also es ist einfach viel schwerer, einen Verteidiger dort 1-gegen-1 zu überlaufen oder sozusagen. Und deswegen einfach ein komplett anderes Eishockey eigentlich.
Wollen wir mal den Ausflug wagen mit Tim über den Teich? Oder?
Mir würde noch eins interessieren, ja, weil du ihn selber schon angesprochen hast, Leon. Wir müssen schon nochmal sprechen über ihn. Ich glaube, letztes Jahr hat er eine hervorragende Saison gehabt. Jetzt ist er dieses Jahr wieder zweitbester Scorer. Ihr habt relativ oft schon gegeneinander gespielt. Wie nimmst du die Spiele gegen ihn wahr? Ist das was, wo du sagst, das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite muss ich, oder ist es vielleicht eher so, wo du sagst, Herrgott, jetzt kommt der schon wieder und letztes Mal, glaube ich, hat er 3 Tore geschossen. Jetzt, ich kann ihn eigentlich schon gar nicht mehr sehen.
Ja, ich meine, es ist natürlich immer schön zu sehen, wenn ein Deutscher vor allem in so einer guten Liga Erfolg hat. Und es freut mich natürlich umso mehr für Leon. Ich meine, er hat sehr, sehr hart dafür gearbeitet und hat auch am Anfang, wo er zum Beispiel in meiner Position war, nicht immer das Einfachste gehabt und hat nicht von Anfang an gespielt, sondern wurde auch erstmal wieder runtergeschickt. Und umso mehr freut mich natürlich für ihn, dass er es jetzt einfach so geschafft hat und dort der Spieler sozusagen ist mit Connor zusammen und die beiden auch super zusammen harmonieren und über die eigentlich alles läuft, die jedes Spiel fast 25 Minuten Eiszeit bekommen, wenn es knapp wird und es ist einfach schön zu sehen und man baut darauf natürlich auch auf und will irgendwann auch mal so sein.
Ja, du hast gerade angesprochen, ne? Das hat man als junger Spieler dann vielleicht schon im Kopf, diese Phase, wo auch der Leon mal runtergeschickt wurde, wo sich alle damals total gewundert haben, dass das passiert, weil das von der Leistung eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar war, hat man schon ein bisschen auch im Hinterkopf, egal in welcher Position man sich so gerade wähnt?
Ja, ich meine natürlich, also hier ist wirklich alles ein Business, also hier geht es nicht darum, ob man vielleicht ein guter Junge ist oder nicht, also denen ist es eigentlich sozusagen ein bisschen egal, wie man jetzt auch gesehen hat an der Trade-Deadline, also bei uns war es wirklich bis 15 Uhr, wurden einfach Spieler hin und her geschickt. Zum Beispiel, die man dann noch einen Tag vorher gesehen hat, die mit einem die ganze Saison zusammengespielt haben, auch mit denen man sich super angefreundet hat, super verstanden hat. Die waren dann einfach am nächsten Tag weg. Und ist natürlich auch traurig zu sehen. Ich meine, es gibt so viele coole Jungs hier und mit denen man sich alle super verstanden hat. Und wenn man dann vor allem so ein Rebuilding-Team ist wie Ottawa, kann es natürlich auch öfter sein, dass dann viel weggetradet wird und deswegen, also auch wenn man jetzt runtergeschickt wird, das bedeutet oft eigentlich nur, dass man denen vielleicht wieder Selbstvertrauen geben will, wie zum Beispiel Leon und dass den Spielern das hilft und das ist eigentlich einfach nur für die Entwicklung.
Bevor wir vielleicht wirklich rübergehen, eins noch, deine persönliche Einschätzung würde mich da schon interessieren. Jetzt kriegst du natürlich unheimlich viel Lob, ja, der Hype ist da, aber wie siehst du denn deine Saison? Wenn du jetzt so, ich weiß, wir sind jetzt mitten in der Saison, ja, aber wenn du jetzt mal hergehst und sagst, die 40 Spiele, hätte mir einer gesagt, am 15. Januar, so wird es ausschauen, boah, das nehme ich. Oder hättest du gesagt gehabt, nee, eigentlich weiß ich nicht, man möchte immer mehr. Aber wie schätzt du dich selber? Bist du zufrieden? Hast du was Zufriedenes in dir und trotzdem treibt dich was an?
Ja, ich meine, ich bin eine Person, ich bin eigentlich selten zufrieden mit mir. Also vor allem auch, wenn ich schlecht spiele oder wenig Eiszeit zum Beispiel bekomme, dann bin ich nicht zufrieden mit mir selber, weil ich mehr spielen will und auch besser spielen will. Also ja, bei mir ist es immer so, ich bin vielleicht ein bisschen zu ehrgeizig, ein bisschen zu hart manchmal mit mir selber und komme dann auch in einen schlechten Mut sozusagen, wo ich dann auch schlecht gelaunt bin. Aber da versuche ich einfach täglich auch dran zu arbeiten, dass ich da immer positiv bleibe, auch wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft. Und das lerne ich hier auch tagtäglich, wie hart es wirklich ist, wenn man so viele Spiele spielt. Und wenn man vielleicht mal ein schlechtes Spiel hat, kann es sein, dass man am nächsten Tag dann 3 Tore schießt. Also es kann alles passieren. Und deswegen, man muss es einfach ein bisschen so sehen, dass so viele Spiele gespielt werden und man nicht jedes Spiel top performen kann. Ich meine, sehr, sehr anstrengend, vor allem auch, wenn man Back-to-Back spielt, ja, um 19 Uhr am einen Tag, dann geht man schlafen. Meistens nach dem Spiel kann man vor 2-3 Uhr nicht schlafen und spielt dann am nächsten Tag wieder. Also ist natürlich schon hart, aber deswegen versuche ich da einfach tagtäglich zu verbessern und ich weiß, dass ich diesen Sommer noch härter arbeiten muss, um auf noch ein höheres Level zu kommen, weil ich immer, ja, immer besser werden will und dort auch mehr Eiszeit bekommen will und an meinem Spiel arbeiten will. Mhm.
Ja, Tim, wir wollen natürlich ganz kurz mit dir nochmal rüberfliegen, hier zu uns sozusagen, im Geiste. Bei uns geht es jetzt auch langsam los hier. Crunch-Time, Deutsche Eishockey-Liga. Und wir sind uns sicher, du verfolgst das. Das muss so sein. So gut es geht, selbstverständlich bei Roadtrips und so weiter. Frei rausgefragt, was glaubst du? Soweit du es beurteilen kannst von da, wer wird deutscher Meister?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich verfolge die Liga echt viel. Also eigentlich immer, wenn ich kann, schaue ich die Spiele an. Vor allem Mannheim natürlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich würde echt sehr, sehr groß wundern, wenn Mannheim dieses Jahr nicht Meister wird. Also die Spiele, die ich gesehen habe, waren weitestgehend sehr, sehr dominant. Und auch mit den zwei Torhütern, die haben, mit Dennis und mit Felix, ich meine, immer ein sehr, sehr starker Rückhalt auch gewesen und auch zu wichtigen Punkten, also zu wichtigen Zeitpunkten waren immer für die Mannschaft da und deswegen, ich würde für die Jungs natürlich super freuen. Ich meine, ich habe noch viel Kontakt mit ein paar von denen und deswegen, also ich glaube, dass nicht an Mannheim vorbeiführen kann, aber auch mit der Best-of-3-Serie jetzt ist es immer schwer, weil ja, als Eishockeyspieler ist es natürlich immer so, dass auch viel Glück entscheiden kann. Und wenn man halt ein Spiel schnell verliert, dann kann immer alles passieren. Deswegen, aber ich bin auf jeden Fall für Mannheim.
Die Best-of-3-Series, das ist schon was Besonderes, gell? Also das ist schon eigentlich ein Thema, wo man sagen könnte, ich bin bei dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Also objektiv, wenn ich das Ganze anschaue, über 90% war die dominante Mannschaft dieses Jahr in der deutschen Eishockey-Liga Mannheim. Auch Absolut. Wenn sie jetzt die letzten Spiele vielleicht ein bisschen ja. vom Gas sind oder nicht hundertprozentig bei der Sache sind. Aber das Best of Three bringt schon einen anderen Twist rein, finde ich. Weil wenn du da auch als Favorit vielleicht das erste Spiel verlierst, es läuft einer heiß, ein Torhüter allein kann ja so eine Serie theoretisch gewinnen. Wie siehst du das?
Ja, es war auf jeden Fall so. Also bei uns war es auch immer so, zum Beispiel im U20-Bereich war es auch immer so, wo wir eigentlich die komplette Saison lang sehr, sehr stark gespielt haben und eigentlich kaum schlagbar waren. Und wenn man dann in so ein Playoff reingeht, ich meine, ich denke, jeder Spieler, der unter Druck spielt, wird auch irgendwann mal nervös, vor allem wenn man als Top-Favorit reingeht. Die ganzen Top-Spieler, die immer abliefern müssen, werden natürlich auch nervös irgendwann mal. Und deswegen, also bei uns war es auch immer so, wir haben die 2 Jahre, wo ich dort gespielt habe, haben wir in beiden Jahren das erste Spiel im Finale verloren und ja, das ist natürlich immer dann sehr, sehr, ja, man schwitzt noch mehr, als man eigentlich sonst schwitzt und man ist immer nervöser und will eigentlich nur gewinnen und will, dass es schnell wie möglich vorbei ist, aber ja, Best of 3 ist ein sehr, sehr großer Unterschied zu einer Best of 7 oder Best of 5 Serie auf jeden Fall.
Absolut, absolut. Aber deshalb freuen wir uns auch ein bisschen drauf, weil es sehr spannend sein kann. Mit wem aus Mannheim hast du denn so einen ständigen Austausch?
Ja, ich telefoniere mit Wolfi relativ okay. oft. Mit Flachki auch, habe ich auch Kontakt noch. Eigentlich mit sehr, sehr vielen. Also mit sehr, sehr vielen ab und zu mal am Schreiben, telefonieren. FaceTime mit Marc Michaelis, der auch in Mannheim, mit dem ich auch in Mannheim trainiert habe, der jetzt in Vancouver ist, habe ich auch noch Kontakt. Also wir telefonieren ab und zu alle mal ein bisschen zusammen. Mit Phil, der jetzt in Wolfsburg spielt. Und ja, also immer cool, von den Jungs auch zu hören.
Ja, sehr schön. Tim, zuletzt von mir, weil ich bin so der Typ hier fürs Gefühl, fürs Zwischenmenschliche, ja. Es geht den anderen manchmal hier in dieser Runde öfter ab. Sag mal, anders gefragt, wie happy sind denn Mama und Papa zu Hause? Wie stolz sind sie und wie sehr vermissen sie aber auch den Sohnemann?
Ja, ich denke, natürlich immer sehr, sehr stolz, auch wenn das alles gut läuft und so, und waren auch immer bei mir, wenn es mal nicht so gut lief vielleicht, und wollten immer das Beste für mich, und deswegen dafür bin ich natürlich auch sehr dankbar, und ja, mit denen habe ich natürlich auch Kontakt und wir telefonieren oft, und ja, aber also hier eigentlich Heimweh ist sehr schwer zu bekommen, wenn man so viel spielt und so viel Training auch immer hat, und die waren es ja auch schon gewohnt, dass ich davor 3 Jahre Mannheim gespielt habe. Ich war ja schon länger weg von zu Hause, deswegen konnten sie sich ein bisschen dran gewöhnen, aber es ist halt jetzt nicht mehr das Gleiche, dass man mal am Wochenende kurz rüberfahren kann, die Spiele schauen kann, sondern jetzt ist es halt so, dass man telefonieren muss. Aber ja, hier ist es ja so, dass man den ganzen Sommer eigentlich zu Hause oder in Deutschland ist, und von daher ist es dann eigentlich auch so, dass ich dann den Sommer über meine Eltern sehen kann.
Sehr schön.
Haben wir ein bisschen was erfahren und freuen uns, dass du die Zeit gefunden hast in dieser stressigen Arbeitswoche, die du natürlich auch wieder vor dir hast, aber wünschen dir alles Gute, viel Glück, dass das so funktioniert natürlich mit ja, deinem Team und vor allem auch für deine Karriere, für dich selbst in der NHL.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat genau. Mir Spaß gemacht.
Und nicht vergessen, und Tim, ne? Also, falls das irgendwie funktioniert, der Flug geht nach Riga zur WM.
Ja, ich versuche natürlich alles. Ich würde mich sehr freuen.
Alles klar.
Wir Vielen Dank auch. Für deine Zeit. Bleib gesund.
Danke. Grüße.
Ciao. Gerne. Ciao, ciao.
Ja, das ist nicht überraschend, sondern auch wieder jemand, von dem man das schon häufig gehört hat. Und man merkt einfach, auch der ist sehr, sehr klar. Der weiß, was er will. Das stellt man immer wieder in den Gesprächen mit ihm fest.
Ja, auf jeden
Aber
Fall.
Auch so eine... wie soll ich sagen, so eine fröhliche, emotionale Art und Weise, weil der total Bock hat auf das, was er da tut. Ne? Also, ja. Das merkt man.
Ja, ich glaube, das ist auch ist sehr natürlich.
Ja.
Sehr natürlich tatsächlich. Und der interessante Aspekt, den du am Schluss noch reinbracht hast, natürlich wäre es so gewesen, dass wenn Corona nicht wäre, dass die Eltern natürlich die NHL-Spiele, zumindest wenn es auch nicht das erste vielleicht gewesen wäre, weil es nicht gegangen wäre, zumindest ein paar gesehen hätten live. Das ist natürlich momentan auch nicht möglich für die Rookies, die dann drüben sind.
Ja, oder auch, dass du, gibt es ja auch diese Papa-Weekends oder wie das heißt genau, in der NHL. Ich kenne mich
das meine
da nicht
ich
super
auch,
aus.
Da, genau, ja. Wo die Familie mitreisen genau, darf oder zu Spielen kommt. Tatsächlich, auch das gibt es nicht. Aber es ist tatsächlich so, es lenkt viel ab. Er hat sie angesprochen, auch mit der Reiserei, mit dem vielen Training, mit den Spielen. Du hast
Jetzt
kaum Tage frei.
Noch mal an.
Ja, geh doch nochmal ran.
Warte mal, ich frage nochmal. Oh, jetzt ist es weg. Okay, habe ich zu lang klingeln lassen. Ruf ihn nachher nochmal an.
Ja, ruf ihn nachher nochmal an. Da freut er sich bestimmt, wenn er von dir hört.
So sieht's aus. Und wir haben natürlich große Freude daran gehabt, dass ihr von uns gehört habt, sozusagen, indem ihr die Lauscher aufgestellt habt für diesen Podcast. Dann in der kommenden Folge natürlich auch wieder mit Basti Schwele. Dann zu dritt.
Und?
Und?
Da wird wahrscheinlich, wenn alles gut geht,
ja, was denn?
Moritz Seider mit dabei sein.
Oh. Boah. Was ein Teaser.
Wahnsinn.
Das ist ein Cliffhanger bis in die nächste Woche.
Ja.
Ja, also hängt ihr nicht so rum. Wir kommen wieder, keine Frage. Und in der Zwischenzeit viel Eishockey schauen beim Magenta Sport. Wir haben es schon mehrfach gesagt, die Konferenz ist volle Ladung dabei und selbstverständlich auch jedes Einzelspiel, so wie ihr das gewohnt seid. Das war's, lieben Dank und we'll be back.
Danke fürs Zuhören.
Ja.
Tschüss.
Radio, ciao.
Alle Spiele der Penny DEL live, nur bei Magenta Sport.